Moin, moin, Sommer, Sonne, Sonnenschein. An einem Montagabend, dem 16. Juni 2025, 18.34 Uhr, 107.655 Dollar pro Bitcoin. Ich bin jetzt auf Dollar umgestiegen. Ist irgendwie, ich bin so verwirrt jedes Mal, wenn ich im Internet gucke und die Leute schreiben, oh, das ist der Preis. Ich so, hey, warte mal ganz kurz, ich muss umrechnen. Aber
Das ist mit den All-Time-Highs, ist das immer so eine Frage, ne? Ist es jetzt Dollar, ist es
Land?
Man weiß es nicht. Ich weiß auch gerade gar nicht, wie der Wechselkurs Euro-Dollar ist.
Das auch nicht. Und deswegen ist mir alles zu kompliziert. Ich will jetzt einfach nur mit der Masse mitreden können. Meiner kleinen, feinen Bubble im Internet.
Oh, um die wird es heute noch ein paar Mal gehen. Da bin ich ganz gespannt.
Okay. Sollen wir nicht einfach skippen oder einfach so die letzten, so, keine Ahnung, Folgen, die irgendwie Bubble-Titel haben, so zusammenstellen? Identisch.
Nein, nein, das ist gar nicht so gemeint. Ich dachte, weil wir ja, also letzten Woche Montag haben wir ja Sonntag aufgenommen. Unter anderem, weil Montagabend die WWDC war. Und da würde mich interessieren, was du mitbekommen hast und was ich glaube, dass da unsere beiden Blasen ähnlich waren, weil ich glaube, in der Richtung, ich glaube, da überschneiden die sich ziemlich stark, ehrlicherweise. Und so, deswegen können wir direkt mit reinschalten. Erstmal, mich würde eigentlich viel mehr interessieren, was sagst du? Mich interessiert nicht, was andere Leute sagen, sondern was sagst du?
Ich war am Anfang, also ich habe das so ein bisschen so auf Twitter gesehen, was Leute schreiben. Und dann habe ich so Bilder gesehen und dachte mir so, boah, was ist das? Was haben die gemacht? Dieses ganz neue Design, das ist eine Vollkatastrophe. Ja. Dann habe ich aber später das Video geguckt, also die Präsentation geguckt, so in Stücken. Und dann dachte ich mir wiederum, oh, irgendwie finde ich das doch geil, weil das halt, wenn es sich bewegt, halt irgendwie doch was mehr hergibt. Und dann am Ende fand ich es ganz geil. Und dann habe ich mir gedacht, Apple weiß bestimmt Dinge, die wir nicht wissen. Und die planen das, also die machen ja nicht so ein Design-Revamp, um jetzt irgendwie das nächste iPhone irgendwie zu covern, sondern die machen das wahrscheinlich für die nächsten Jahre, so wie die es auch in der Präsentation gesagt haben. Und ich glaube, deswegen wird das wahrscheinlich irgendwie, es wird der Punkt kommen, wo wir alle sagen, okay, verstanden, jetzt ergibt es Sinn. Und jetzt gerade so die ersten, ich glaube, die ersten Demos, die gezeigt haben, waren so ein bisschen, muss man sich dran gewöhnen, ist nicht jedermanns Sache. Was ich mir dann auch dachte, so ganz aus meiner persönlichen Brille, so, ich dachte mir, krass, das ist super heftig, glaube ich, in der Umsetzung, wenn du das programmieren musst nachher und wenn du das halt dann in den ganzen Details dir überlegen musst, wie das funktioniert, dachte mir so, Hut ab, das ist nicht ohne. Also das ist einfach vom, wie soll ich sagen, wie wenn du jetzt sagen würdest, also hat ein Schreiner so einen ganz, ganz krassen Tisch geschreinert, so, das sagst du, oh, ich hab Respekt vor der Handwerkskunst, so in die Richtung ging das dann bei mir. Und was ich schon vermutet habe, was ich aber schade fand, ich hatte das Gefühl, dass dieses ganze Thema AI so.
Ja.
Also, es gab ein paar coole Features, wo ich sagte, das ist wirklich geil im Alltag. Dieses, das allerbeste war für mich tatsächlich dieses Thema rund um Telefonieren, das Ding in die Warteschleife schicken oder quasi zwingen, dass jemand, der dich anruft, den du nicht kennst, dir quasi erst was aufsprechen muss, bevor das dann bei dir klingelt. Das waren noch so die Sachen, wo ich dachte, ja, das wird unserer Generation helfen, weil wir alle Angst haben vor Telefonieren. daher ist das ein super geiles Feature für die ganzen Millennials und die Generation darunter. Also, und das war mein Highlight.
Ja, das, geil, ja, das fand ich nämlich auch. Ich fand so diese Kleinigkeiten irgendwie ganz cool. Und um von hinten anzufangen, ich fand auch, dass der Umgang, also ich fand es so ein bisschen schade, dass sie eben nichts Siri-KI-mäßiges eingeblendet haben. Wer möchte, guckt in das YouTube-Video. Hier ist große Kamera-Action bei Willi. dass sie den Umgang mit KI, finde ich, ganz smart gelöst haben irgendwie so, ne, dass sie halt gar nicht jetzt, also ich glaube, die haben so ein bisschen aus letztem Jahr gelernt, war so mein Gefühl, dass sie jetzt nicht irgendwas groß anhypen, aber es auch nicht groß thematisieren, dass sie es verkackt haben, aber es finde ich auch okay in so einer Präsentation, dass du in der jetzt nicht aufarbeitest, aber das haben sie ja in Interviews danach dann doch nochmal so ein bisschen aufgearbeitet und irgendwie so ein bisschen gesagt, yo, wir wollten lieber diesmal nicht irgendwas versprechen und wir versuchen jetzt die Sachen, die wir letztes Jahr angesprochen haben, für Mitte 26 umzusetzen, weil es doch irgendwie alles länger dauert, als wir dachten, bla bla. Da waren sie ja so ein bisschen, wie soll ich sagen, selbstkritisch, das fand ich irgendwie ganz gut und fand es auch okay, dass sie es in der großen Präsentation irgendwie nicht gemacht haben. Genau, mit diesem ganzen Glass-Ding, ich habe erst die Präsentation gesehen und danach Dinge gelesen quasi und habe die Präsentation gesehen und dachte mir so, ich finde es irgendwie ganz nice und dachte auch, okay, das kommt bestimmt, also war meine Vermutung, aber ich vermute mal, das habe ich vorher, glaube ich, auch schon vor einem halben Jahr oder so mal irgendwo gelesen in irgendwelchen Foren, whatever, so, dass dass ja wahrscheinlich jetzt immer mehr, wo man vorher immer gesagt hat, okay, was wir gleich auch nochmal drüber sprechen können, dass das iPad immer mehr MacBook wird und irgendwie fließt das alles ein bisschen zusammen und man weiß gar nicht, also es gibt irgendwie vielleicht gar kein macOS, iOS, iPadOS mehr irgendwann, sondern einfach das OS. Habe ich irgendwie da auch gelesen und meine, das ist mir so im Kopf geblieben jetzt bei diesen Sachen, dass Apple Vision dann scheinbar doch einen größeren Impact hat, als man denkt, so ein bisschen. Also nicht jetzt in den Verkaufszahlen, sondern mein Gefühl war, dass die halt vor dieser Apple Vision Pro Gedöns diese Fenster hintereinander liegend und dass das da irgendwie Sinn gemacht hat und das haben sie sich irgendwie genommen und übertragen dieses Konzept jetzt auch so ein bisschen auf iOS, weil da macht es ja Sinn, dass du Fenster hintereinander schieben kannst und dass du da durchgucken kannst und das irgendwie größer ziehen kannst, so ein bisschen smoother, als das jetzt am Laptop ist, wo ich verstehe, wenn man sagt, ja, aber brauchen wir das jetzt irgendwie an unseren Geräten? In welcher Form macht das jetzt irgendwie besser? Glaube ich nicht, außer dass es vielleicht ein bisschen fancy so fancy aussieht, aber da gewöhnt man sich dann eh immer innerhalb des ersten Monats dran, danach weiß man nicht mehr, wie es vorher war, so. Aber wie du gesagt hast, würde ich auch vermuten, dass es halt irgendwie einen anderen Zweck noch verfolgt, sozusagen in der Funktionalität, die halt durch dieses Merging mit AR, VR, whatever vielleicht irgendwann nochmal eine Rolle spielen, so. Fand aber das witzigste Meme, fand ich immer diese Windows Vista-Vergleiche. Fand ich immer ganz witzig.
Ja, ja,
das
ja.
Cool, wir zeigen euch das neueste, krasseste, hey, Windows Vista von vor 15 Jahren. So.
Ja. Ich glaube tatsächlich, nur um das auf dieses Fensterthema so ein bisschen einzugehen. Ich glaube tatsächlich, dass die im Hinterkopf haben, und das galt für tatsächlich relativ, also noch so das realistischste Szenario, was ich mir vorstellen kann, ist, wenn du dir vorstellst, du hast irgendein bisschen Browser und dann hast du irgendwann mal eine Siri, was taugt und dann kannst du halt irgendwie so quasi mit AI quasi zusammen browsen oder wie auch immer. Oder stell egal welche App vor und stell dir mal vor, du interagierst in irgendeiner Form mit AI. Dann kann ich mir halt vorstellen, dass halt diese sehr transparent lastigen Elemente halt ganz praktisch sind, um halt eben das da oben drauf zu legen, dass es eben für dich sinnvolle Informationen liefern kann oder Arbeit für dich übernehmen kann in der Hinsicht. Ohne dass es quasi in den Rest integriert werden muss. Also es ist quasi wie so ein AI-Layer, dieser Glass-Layer, könnte dieser AI-Layer sein, der sich so ein bisschen über Sachen legt, aber halt dann auch nur punktuell, so wie das Menü, was jetzt quasi einfach nur so eine Bubble ist, aber nicht den ganzen, was ich sagen, die ganzen Bildschirm einnimmt, sondern einfach nur kurz erscheint unten, du machst was und dann verschwindet es wieder. Also ich glaube, nach dem Prinzip könnte ich mir vorstellen, dass das deren Vision vielleicht ist für AI, um halt zu sagen, ja, das wie soll ich sagen, das wird Teil der Experience, aber halt eben nur obendrauf liegend und unterstützend oder irgendwas in die Richtung. Ja.
Ja, interesting. Und ich muss sagen, also ich verstehe jeden, der sagt, Apple, das ist schon strange, wenn man sagt, so Apple war für mich immer, keine Ahnung, aber also ich verstehe Leute, die halt sagen, vorher war es irgendwie immer so funktional und irgendwie ist es immer mehr hingegangen zu clean und so weiter und so fort und jetzt machen die auf einmal runde Kanten, jetzt machen sie das und es ist so unübersichtlich und so. Ja, verstehe ich auf den ersten Blick, wenn man so Screenshots irgendwie sieht, kann ich diese Kritik verstehen. Aber wie du auch gesagt hast, also mich würde es jetzt sehr wundern, wenn sie so ein massives Update so verkacken, dass nachher alle sagen, hä, ich sehe gar nichts mehr auf meinem Bildschirm und keine Ahnung was. Ich glaube, im Endeffekt wird man das dann in dem, also diesen Style gar nicht mehr so viel merken, weil merke ich jetzt noch, was wir vor einem Jahr besprochen haben, dass jetzt hier am MacBook irgendwie, wenn du oben auf diese Menüs gehst, dass die jetzt aussehen wie am iPad damals und nicht mehr anders. Keine Ahnung, ich weiß doch nicht mehr, wie die vorher aussahen. Ist doch völlig Latte so. Also, keine Ahnung.
Ja, das ist natürlich halt ein super, wie soll ich sagen, super Engagement, was du kriegst, wenn du halt eben diese Screenshots postest, die halt maximal beschissen aussehen, so. Du die auch rauspicken kannst und sagst, ja, guck mal, voll schlecht Design. Sagst du, ja, du hast halt quasi gerade eine Mikrointeraktion gescreenshottet, die halt in dem Übergang gerade sich befindet oder halt, also,
Ja, absolut. Ja. Ich überlege gerade, das Problem ist, jetzt ist schon eine Woche her, ich überlege gerade, was noch so für Kleinigkeiten, weil meistens haben wir ja immer danach so ein bisschen gesprochen und fanden die Kleinigkeiten fast cooler als dann irgendwelche großen Sachen, die irgendwie so drin waren. Ich habe es schon wieder ein bisschen vergessen. Wie war es noch mit dem Podcast, mit dem Aufnehmen, dass du jetzt quasi in FaceTime, bevor ich jetzt Quatsch erzähle, erinnerst du dich noch?
Grob. Also mein, was ich mitgenommen habe, war quasi, wenn du willst, kannst du jetzt quasi, können wir unsere Zoom-Subscription demnächst canceln, theoretisch, weil du quasi in so einem, ich glaube, das funktioniert egal welchem Tool, kannst du quasi deine Kamera und dein Mikrofon mitschneiden lassen und das schmeißt dir am Ende quasi eine separate Datei raus und sagt, hier ist deine Aufnahme. Und dann können wir es quasi wie gehabt halt in, weiß ich nicht, GarageBand reinwerfen, zusammenschnibbeln. Wir brauchen jetzt quasi nicht mehr Zoom, was aufnimmt, sondern es würde dann halt durch das Betriebssystem direkt mitlaufen. Stimmt. Und halt mit Tonverbesserung und so, dass du sagen, dass sie halt behaupten, naja, du brauchst eigentlich gar kein Studio-Mikrofon, sondern kannst einfach mit deinem ganz normalen iPad-Mikrofon aufnehmen, wenn du willst. Das ist auch richtig gut angeblich.
Ja, das fand ich auch ganz nice. Das stimmt, das war für uns persönlich ganz praktisch. Und in Nachrichten hatten wir noch so ein, zwei Sachen. Was war das nochmal? Ich überlege gerade. Gott, oh Gott, ist das, ich habe mir extra die Sachen, also extra aufgeschrieben, dass wir darüber sprechen sollen. Jetzt habe ich hier einen Hänger.
Ich krieg's auch nicht mehr ganz zusammen. Ja. Es hat mich nur sehr stark so an alles erinnert, was so WhatsApp irgendwie von mir gefühlt gemacht hat. Diese Umfragen, Sticker, mehr, wieder. Ah, also yo, so,
das war's, ganzen, genau. Ne? Dass so Group-Messages cooler werden und so, genau, wie immer das klassische. WhatsApp macht eigentlich schon seit langem irgendwie ein paar coole Sachen und die ziehen jetzt quasi damit nach. Und das finde ich aber ganz nice.
Ja.
Dass sie es machen. Kriegen mehr Leute dazu, mit uns beim iMessage zu schreiben? Wahrscheinlich nicht. Werden wir uns beide daran freuen? Ein bisschen.
Gegebenenfalls, ja. Weil, aber auch da, ne? Ich habe das Gefühl, bei fast allen Apps ist so der Punkt erreicht, wo du sagst, die Kernfunktionalität der App ist halt schon so, die ist halt da. So, daran ändert sich auch nichts mehr. Es ist jetzt genau, um so die letzten paar Tropfen rauszuquetschen aus der Zitrone und zu sagen, ja, okay, jetzt ist halt das noch ein bisschen geiler in diesem einen Use Case wie beim Podcasten oder jetzt bei Gruppenchats kannst du jetzt Umfragen starten, was noch mal ein bisschen praktischer ist. Und, aber nichts, wo du sagst, boah,
naja,
es ändert sich jetzt komplett, wie ich mein Handy benutze. So in dem Moment haben wir es noch nicht. Ja.
Und eben diese Spielerei, jetzt sehe ich es gerade auch noch mal, ne? So Hintergrundbilder anpassen und so von den Chats und so. Das sind halt so Kleinigkeiten, die irgendwie ganz nett sind. Habe ich es auch gemerkt jetzt so, ne? Ich finde es schon ganz witzig, wenn diese Profilbilder irgendwie ganz, wenn die dann angezeigt werden beim Anrufen und so. Das sind so kleine Klassiker im alltäglichen Umgang, die ich irgendwie ganz nice finde. Aber wie du sagst, die Funktionalität ist irgendwie da. Ich hätte mir noch eine Funktionalität gewünscht, das ist mir heute wieder aufgefallen. Ich bin heute, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich bin heute 2:50 Fahrrad gefahren. Ich hatte eigentlich mir so eine Strecke hier bei Komoot rausgesucht, so für 4 Stunden, aber ich war einfach zu schnell. Keine Ahnung, wahrscheinlich war es irgendwie, keine Ahnung, wie sie es berechnet haben, I don't know. Aber ich hatte ein bisschen Zeit und dachte, okay, ich schwimme hier einfach mal in den Sattel und will mal einfach gucken, was so geht. Und fuck, wollte ich auf hinaus? Scheiße, warte, wo waren wir?
Das ist irgendein Feature fürs Fahrradfahren. Vielleicht.
Mein Gehirn. Warte.
Das ist die erste Folge, in der wir die ersten Signale von Altersdemenz aufgenommen haben. Du meinst, das gibt da allerdings noch ein Feature, das du gewünscht hättest, und dann hast du angefangen, diese Story jetzt zu erzählen.
Ja, danke, da bin ich, das mir gewünscht hätte. Puh. Nochmal knapp entkommen, vielen Dank. Dass ich ich liebe mittlerweile zwischendurch diese bei WhatsApp, diese Videonachrichten, dass du quasi so auf der Kamera gedrückt halten kannst und dann so eine Minute quasi mit Bild aufnehmen kannst, weil das ist nämlich ganz cool, wenn du hast das Handy dann auf deinem Fahrrad so drauf für Navi und so und dann kannst du Chiara zwischendurch mal kurz, kannst das einfach gedrückt halten und dann kannst du hier, guck mal da, witzig, hier ist eine Brücke, Baustelle, voll spannend, bla. Das nutze ich tatsächlich so jetzt auch mit den Buddies für die Kanu-Vorbereitung und so haben wir das relativ häufig genutzt, weil ist da doch was anderes bei iMessage auf Kamera, dann erstmal separat ein Video aufnehmen, das dann da reinschicken, ist super clunky. Und da finde ich dieses Schnelle irgendwie ganz cool. Das muss ich sagen, das finde ich irgendwie ganz nice. Wohingegen, was ich nicht so brauche, ist, was wir, ich weiß nicht, ob du das schon überhaupt kennst, das Feature, weil das kennt man irgendwie selten und nutzt man auch nie. Wenn du mittlerweile bei WhatsApp den Chat nach oben ziehst, in so einem Gruppenchat, kennst du?
Ich hätte das mal angezeigt, aber ich ziehe nie durch, weil ich denke, was soll das?
Genau, ich habe das mit den Buddies mal getestet. Du kannst es hochziehen und im Prinzip ist es dann so wie ein Google Hangout, keine Ahnung. Also auf jeden Fall sagst du dann quasi so, hey, Max möchte reden. Und dann können die Bock haben, da quasi reinjoinen und dann hast du quasi da einen Live-Talk sozusagen. Und die Leute können auch da reinkommen
aber
und
wieder rausgehen. Aber ohne Video, oder?
Genau, ohne Video. Ohne Video.
Ah, so wie Clubhouse früher, für eine Zeit.
Ja, genau, oder Clubhouse, genau. Ich überlege gerade, ob man das Video sich so anmachen kann. Ich will nicht lügen. Aber ich glaube, aber ohne Video. Auf theoretisch kann man es vielleicht auch anmachen. Aber ich glaube, ohne Video. Und ist halt manchmal ganz praktisch, wenn du sagst so, wenn du merkst, so 3 von 5 Leuten schreiben gerade in die Gruppe, ey, passt doch nächsten Donnerstag, bla bla bla. Dann ziehst du halt gerade hoch und sagst, okay, komm, wir 3 klären das kurz hier. Und wenn die anderen da sind, können sie auch eben noch joinen. Und wenn nicht, ist das irgendwie weg.
Ja,
da wäre noch halt irgendwie ganz praktisch so ein Transkript. Also mittlerweile heutzutage sollte das eigentlich vielleicht gehen, dass man halt eben sagt, dann danach wird so ein kleines Transkript in den Chat gepostet, damit die theoretisch nicht dabei waren, das noch lesen könnten. Das wäre noch ganz praktisch. Aber ja, also es ist halt auch da der der schnellere Videocall. Das ist halt wie du überspringst, dieses Gruppe anrufen, bei allen klingelt, bla bla bla, sondern du ziehst einfach nur hoch, kannst schnell reden und wir auflegen. Finde ich irgendwie, merke ich, finde ich ganz cool.
Smart auf jeden Fall. Ja.
Diese schnelle Möglichkeit der Kommunikation und damit des Umgehens vielleicht von diesem Hin- und Herschreiben und keine Ahnung was. Ja, das finde ich ganz nice.
Ja, ich bin jetzt ein großer Fan davon geworden, von, das ist so ein geiler TikTok-Trend. Und zwar, es ist das ultra die Nische. Ich merke auch, das hat nicht so viele Likes, aber ich feiere das total. Das ist so ein, das ist so. So ein bisschen, stell dir vor, hier die, hier dieses, hier Lo-Fi-Chill-Musik auf YouTube, wo dann halt diese Musik spielt und dann siehst du halt immer dieses Mädel da am Schreibtisch sitzen. So vom Stil her, so ein bisschen in die Richtung, hat aber auch was von so Anime-Crossover, so Schnipsel aus irgendwelchen Animes so zusammengeschnibbelt. Und dann wird immer so.
Das Video oder die Musik? Oder beides?
Erstmal das Video, sorry, also das Video, so vom Stil her. Dann natürlich auch so eine, da wird da so eine ruhige Hintergrundmusik eingespielt. Passend zum Thema. Und dann gibt es da so Sachen wie, und dann beginnt das immer auf die gleiche Art und Weise, beginnt nämlich so, ich mag es, wie Nietzsche sagte oder irgendwas. Und dann kommt so ein Zitat von irgendeinem krassen Dichter, Denker, was auch immer. Und dann wird das aber so über eine Minute lang so begleitet und bespielt und dann, also so ein bisschen die Länge gezogen. Das ist ein bisschen eine Mischung aus Zitat und so ein bisschen Analyse hinten dran, aber halt auf so eine sehr kunstvolle Art und Weise. Und dann ist das so ein 30 Sekunden, eine Minute Video. Und stell dir vorne so geile Anime-Charaktere, die so ein bisschen passend zu dem Text irgendwie da agieren und einfach so Videoschnipsel mit geiler Musik und dann halt so einem deepen Zitat und du guckst das und dann fragst kurz dein ganzes Leben. Aber das hält halt genau so eine Minute an nur und dann swipest du weiter, dann kommt da irgendwie so, weiß nicht, so ein Paar aus Dresden, was irgendwie so live, so, weiß nicht, PlayStation Dances macht oder so. Also das ist so geil, dieses Kontrastprogramm quasi dein Hirn komplett von links nach rechts einmal so schleudert. Weil du kriegst halt in Sekundentakt quasi, so durchlebst du alle Emotionen, die du als Mensch empfinden kannst, so anhand von so Mini-Videos. Yeah. Und ich bleib halt im letzten immer auf diesen deepen Dingern hängen. Nicht, weil ich denke, oh Gott, ich habe jetzt irgendwie sowas, was mich so deep berührt, sondern ich denke mir so, das ist einfach kunstvoll geil gemacht und das ist halt alles komplett AI-generiert. Am Ende des Tages, die Stimme ist AI-generiert, das Video. Und ich denke mir so, ja, ich habe mal gedacht, ah, das guckt sich doch kein Mensch an. Und jetzt bin ich der, der jetzt voll drauf hängen bleibt und sich so denkt, hey, ich brauche keine WhatsApp-Group-Chats, ich brauche keine Menschen, gib mir so einen AI-generierten Chat, ich bin super happy.
Ja, ich kann mir vorstellen, also um es jetzt mal so ein bisschen einzuordnen, ohne es gesehen zu haben, das klingt ja so ein bisschen wie so, ich drücke an meinem Handy Achtsamkeitsmoment eine Minute oder so. Ne? Also, ist ja so ein bisschen so, ne, du hast die Musik, hast irgendwie so, also wie so eine Meditation, so eine minütige, so fokussiere jetzt deine Gedanken nicht auf irgendwas, sondern fokussiere deine Gedanken auf dieses Zitat. Und dann ist aber auch gut, weil heute können wir uns nicht länger als eine Minute auf sowas konzentrieren. Danach haben wir Langeweile, deswegen würden wir eh weiter swipen. Deswegen ist es wahrscheinlich dafür dann eben in diesem Medium perfekt gemacht irgendwie, ne?
Ja. Und ich merke halt, ich habe das Gefühl, so das Internet und Social Media hat sich so entwickelt. Erstmal wurden so die ganzen Mainstream-Blasen, erstmal waren alle Blogger und man wusste nicht so, wer man ist. Es war einfach nur die Blogger-Gang quasi. Jeder hat auf Tumblr seinen Blog und das war so, ne, das ist das Internet. Dann waren wir alle bei MySpace und waren Musikexperten. Das war nämlich irgendwie gesellschaftlich okay, absolut, das zu sein. Und irgendwie haben wir dann natürlich, dann gab es auf einmal diese ganzen Bubbles. Ne? Dann warst du einfach mal Fitness-Influencer, dann bist du Mode-Influencer so. Und jetzt mittlerweile sind wir an dem Punkt angekommen, wo die Bubbles immer kranker werden, also immer nischiger, aber auch immer so wilder. Also, heute zum Beispiel habe ich so ein halbe Stunde Feedback-Video von einer Kundin geschickt bekommen. Wir haben so ein neues AI-Produkt, ne, so ein Suchprodukt. Und die hat das da getestet, hat mir das zurückgeschickt und meinte, ja, ich tue mal so, als würde ich so eine bestimmte Gruppe von Influencern gerade suchen, so wie für Kunden, piep. So, und dann dachte ich so, okay, was kommt jetzt? Und dann hat sie auf einmal angefangen so, Out-of-Body-Experience-Influencer, so, wo Leute halt so spirituell quasi unterwegs sind, dass du nicht mal sagst, okay, es legt jemand Karten oder redet über Schicksal oder deinen Aszendenten vom Saturn, ne? Sondern das Next Level ist schon, dass halt Leute darüber berichten und darüber Content machen, wie sie quasi so deep in der Meditation sind oder was auch immer für eine Experience haben, dass sie quasi ihren Körper verlassen und so ein bisschen so ins Jenseits dippen mit dem dicken Zeh und so. Also das Level von Bubbles. Und das war wiederum was, wo ich gesagt habe, boah, das ist selbst für mich neu und ich war schon echt in ganz vielen Rabbit Holes drin, die echt creepy sind. Ja. I don't judge. I just watch, I don't judge. Aber das war schon wieder sowas, wo ich dachte, oh. In 5 Jahren bin ich da auch.
Ja, aber das ist wirklich verrückt, weil ich habe heute, deswegen habe ich das eben so reingemacht, weil ich habe beim Fahrradfahren total viel drüber, also ich habe viel Podcast gehört einfach die ganze Zeit und dann so ein bisschen drüber nachgedacht, was Podcast heute Abend ist und so weiter und so, was ich irgendwie spannend fand gerade in der letzten Woche und so. Und wir haben noch gar nicht drüber gesprochen und ich mich wundert sehr, dass du diesen Trend noch gar nicht reingebracht hast, ob du als unser alter TikTok-Experte hier quasi. Hast du diesen ganzen Brainrot-Kram mitbekommen? Sagt dir das Stichwort was? Brainrot?
Ja, also als Begriff insbesondere. Ja. Also ich kenne Leute, die Content dann sagen, quasi. Ich habe Ideen, was das sein könnte, wo Leute gesagt haben, guck mal, voll der Brainrot, aber ich weiß nicht, worauf du genau hinaus willst.
Genau,
vielleicht ist es auch nichts Genaues, aber ja.
Doch, es ist, deswegen, du würdest es wissen, wenn du es kennst. Also okay, ich glaube, wenn du es jetzt schon mal gesehen hättest, so, genau. Und das ist gerade, ist glaube ich mittlerweile schon seit, keine Ahnung, Monat oder so mindestens, das ist ja für TikTok schon fast lang und alt.
Ewig lang.
So das Ding bei Kindern, so bei unseren 5, 6, 7 Klassen und so, das ist hier dieses Ganze, du hast bestimmt schon mal davon gehört in irgendwelchen TikToks, wollte mir merken, warte, Ballerina Cappuccina und Bombardino Crocodilo und Tralalilo Tralalalo und das sind diese komischen Tiere, diese AI-generated Tiere, so ein Hai mit so Füßen, mit so Schuhen, dann diese komische Kaffeetasse und so, das ist alles dieser Brainrot-Shit und das ist so quasi, das ist dieses Italienische und dann gibt's das von Deutschen irgendwie mit diesen Tauben und so ein Shit und in der Schule ist einfach nur so, hey Peter, was ist Ihr Lieblingscharakter? Tralalilo, Tululu und so und du hörst in allen Ecken, so wo du früher dann irgendwelche anderen Sachen gehört hast, hörst du nur noch diese Begriffe und du denkst dir so, da bin ich wirklich wie so ein alter Mann, der dann so hingeht und sagt so, Google, was ist das eigentlich? Und dann so, ah ja, dies ist ein Trend, der aus da und da kommt und das und so was. Und dann, das finde ich, ja, was kennst du da? Also, wie hast du das wahrgenommen?
Also, ich kenne tatsächlich ein paar von diesen Videos, weil als du es gerade gesagt hast, diese AI-generierten kleinen, so voll cuten, so Pokémon-ähnlichen kleinen Tierchen. Ich so, ja, da habe ich letztens paar Videos von gesehen, so. Aber ich wusste nicht, dass das als Brainrot quasi Content deklariert ist. Das war mir fremd. Ich musste gerade sofort dran denken, als du das beschrieben hast. Dachte ich, ja, wir haben das früher auch gehabt. Bei uns hieß das Pokémon, wir haben Bälle drauf geworfen. Aber ja.
Ja, ich glaube, der Unterschied ist so ein bisschen, also klar, aber so wie ich das mitbekomme und was ich jetzt eben auch eben noch ein bisschen gelesen habe darüber, wie gesagt, ich bin nicht drin, ich kann es dir nicht genau sagen, aber so was ich mitbekomme, so, dass halt da quasi das Ziel ist, dass es so stumpf wie möglich quasi ist. Also das ist dann quasi auch so, da werden so Sachen dann nachgespielt. Das ist dann so, keine Ahnung, also die ergeben einfach alle keinen Sinn. Also es ist so dieses, so diese neue Art des, ich schalte mein Gehirn quasi ab, indem ich gar nicht versuche, irgendeine spannende Handlung quasi zu bieten, sondern einfach nur random. Es ist so wie damals bei uns so ein bisschen hier dieses diese Lamas im Pyjamas, so dieses Girl, that's killing people und so dieses Kram und so, ne? So ein bisschen in die Richtung geht das Gefühl, wo du denkst so, was ist der Sinn? Es gibt keinen Sinn, es ist irgendwie so. Und was ich wohl dann, wie immer gerade so ein bisschen irgendwie halt ein bisschen schwierig ist, wenn dann so Sachen sich reinmischen, so politische Statements, wie dann Bombardino Crocodilo über den Gazastreifen fliegt und seine Bomben abwirft und so. Das ist halt wohl das, was dann aus Lehrerperspektive, weswegen ich das eben spannend finde, da mal reinzugucken, wo dann immer das Ding ist so, ah ja, okay, wir sind halt quasi in so einer super kindlichen Welt, wie du sagst, ist alles so süß und harmlos. Und auf einmal ist da der nächste TikTok, wenn du da drin bist, irgendwie Kim Jong-un, der auf Bombardino Crocodilo reitet. Und du bist so, okay, können das Kinder voneinander abstrichen? Ist das überhaupt wichtig, dass sie das checken? Ist das egal? Ja. Ist das... Der alte Mann denkt jetzt, was ist Jugendkultur? Und dann denke ich aber gleichzeitig, wie du sagst, so, wir hatten früher Pokémon, wo man wahrscheinlich auch denkt, ja, was ist der Sinn dahinter? Ist ja auch irgendwie sinnbefreit. Und dann kann man da wieder so ein bisschen romantisch da reindenken. Da ging es irgendwie um Freundschaft. Und dann ging es trotzdem um, wenn der verletzt ist, dann kümmert man sich darum. Also man hat das Gefühl, es sind so Werte, die da irgendwie vermittelt werden. Oder zumindest ist es zumindest ziemlich neutral. Oder man könnte sagen, unpolitisch. Und jetzt ist dann eben die Frage, wie gefährlich, in Anführungszeichen, ist dann eben wieder Social Media gerade, indem sie quasi Content, der gezielt auf so Kinder ausgerichtet ist, dann eben dazwischen so Sachen gespült werden, wo du vielleicht von Anfang an dann auf einmal so merkwürdige politische Ansichten, oder also ne, jetzt aus meiner Sicht, also ne, wo du dann irgendwie in irgendeiner Form gebrainwashed wirst im Brainrot-Kosmos, weil du das so nebenbei irgendwie so mitbekommst. Das finde ich dann wieder so ein bisschen, wo ich denke, Ist es doch wieder dieses Social Media erst ab 16 Ding? Ist es, man weiß es nicht.
Ich würde erstmal so, also ich habe für mich, glaube ich, so den Punkt erreicht, dass ich sage, es gibt kein Social Media mehr. Alles ist einfach nur Media. Also,
warte, sag es nochmal.
Es gibt kein Social Media mehr. Ja! Machen wir uns Brainrot. Nee, also ich glaube tatsächlich, das, was quasi anders, wie sage ich das denn? Sekunde, ich muss gerade mal Brainrot kurz rotten lassen.
Ich kann jetzt halt Musik machen.
Also ich glaube halt dieser Punkt, dass so Social Media so ein Phänomen, so ein Randding war. Ich glaube, wir sind jetzt an dem Punkt, dass das quasi der Standard ist, der Mainstream quasi. Und ja, dass würde ich zustimmen. Und dass quasi alles jetzt da reingezogen wurde. Also selbst all, in Anführungszeichen, die alten Medien sind jetzt quasi völlig migriert. So, klar, die existieren noch in der analogen Welt vielleicht oder in der Fernsehwelt und so. Das sind sonst die Überreste, die quasi dann noch so dahin rotten, so in dem Versuch noch irgendwie relevant zu bleiben. Aber ich glaube so, die Welt, die wir jetzt vor uns sehen, ist Social Media first. Und dann war jetzt die Frage, müssen wir überhaupt noch Social dranhängen oder sagen wir nicht sofort, das ist einfach Media. Mhm. So. Und da wiederum, das ist das, was beim Kopf immer so schwierig ist, du hast halt quasi jeder Creator, wenn du so willst, ist wie ein Media-Outlet selber. Mhm. Und dann könntest du sogar so weit gehen, dass jeder Creator auf jeder Plattform wie eine eigene, wie ein eigenes Media-Outlet agiert, fungiert, wie auch immer. Mhm. Und dann, wenn du einfach dann jetzt nochmal so zurückblickend, so wie viele Bubbles es gibt und was für, ne, finde ich es halt vielleicht gar nicht den richtigen Ansatz mehr zu sagen, ist Social Media gefährlich oder nicht, sondern wir reden über eine hyperdiverse Medienlandschaft in verschiedenen Formaten, in verschiedenen Frequenzen und so weiter. Und deswegen finde ich es dann zu einfach zu sagen, ist Social Media gefährlich, sondern die Frage ist, okay, warte mal, worüber reden wir eigentlich gerade? Reden wir speziell über TikTok und dieses Brainrot-Ding? Ne? Und darüber finde ich, und deswegen ist für mich Social Media gar nicht mehr so ein Griff, sondern es ist einfach, das ist jetzt die neue Medienlandschaft und die ist halt so, wie sie ist, erstmal. Dann finde ich es halt voll schwierig, auch wenn ich meinen eigenen Konsum dagegen halte, ne? Auch so im Hinblick auf so, okay, was ist Pro, Cons und so weiter. Mhm. Dann würde ich jetzt sagen, wenn ich jetzt bei der Begrifflichkeit Social Media bleiben würde, würde ich sagen, oh, mein Social Media Konsum ist Punkt, Punkt, Punkt. Wenn ich dann weiter so reintauche, wäre es, ah, okay, warte mal, da gibt es ja diese einen Podcast, die ich höre, dann gibt es die anderen Podcasts, die ich höre, dann gibt es YouTube-Videos, die ich abonniert habe, die ich mir regelmäßig angucke, dann gibt es irgendwie TikTok, was ich ab und zu mal just for fun irgendwie mache. Und selbst für mich selber könnte ich so eine Art Baum aufzeichnen, das ist mein Medienkonsum und das ist alles irgendwie Social Media, aber es ist trotzdem nicht gleich Social Media. Okay, das war sehr umständlich sozusagen.
Nee, ich verstehe es schon so ein bisschen. Ich finde es nur spannend, weil ich, also ging es heute in einem Podcast auch noch drum, dass da war quasi nämlich ein ähnlicher Einstieg, wie du auch gesagt hast, so eigentlich müssen wir überhaupt noch Social Media quasi nennen, aber nicht im Sinne von, weil das alles ist, sondern nach dem Motto, weil Social Media eigentlich irrelevant wird, immer weiter, wegen KI jetzt sozusagen, war die These. So nach dem Motto, wo wir quasi gesagt haben, vor einem halben Jahr hat man nicht mehr Google benutzt und gesagt, wie mache ich diesen Flag weg? Jetzt guckt man halt das YouTube-Video, wie mache ich diese Maschine, Waschmaschine an oder sonst irgendwas. Und jetzt shiftet es quasi hin dazu zu sagen, wir fragen eher die KI vielleicht, weil es dann doch nochmal schneller ist, als das sozusagen. Und ob wir dieses Soziale überhaupt so wertschätzen und brauchen, also geht es bei, wenn wir jetzt wenn wir TikTok, YouTube und so konsumieren, geht es uns da eigentlich um das Soziale, dass ich dann in den, also kann man jetzt verschieden definieren, ne? Aber für mich jetzt, wo ich jetzt sagen würde, dass ich da in den Kommentaren mich über das Video unterhalte oder bei Twitch den Chat oder bei Instagram die Follower und den Kram und so. Also das weiß ich nicht, vielleicht bin ich da auch der falsche Ansprechpartner, aber das juckt mich ziemlich wenig, das Social in Media, sondern wie du immer gesagt hast, mich interessiert halt das Medium sozusagen. Und für die Menschen ist es natürlich, die den Content machen, relevant, weil die dadurch ihre Sponsorenverträge und so weiter kriegen. Deswegen verstehe ich das. Aber deswegen wäre die Frage, ob dann die These ist, ob dieses Social, wie du, also quasi ein anderer, ich nähere mich quasi von der anderen Seite, aber ich glaube, wir enden bei einem ähnlichen Thema sozusagen, ob man das Social aus Media nicht streichen kann, weil das Social immer weiter in den Hintergrund gerät, sondern es ist eigentlich eher ein, wie nennt man das jetzt? Ist das Direct-to-Customer? Nein, keine Ahnung, also so eher so Media-Auto, wie du sagst, so ich stelle euch diese Produkte bereit, ich stelle euch dieses Video bereit und konsumiert das oder nicht, mich juckt der Rest eigentlich nicht so richtig. So, ich stelle meine Anfrage, will das Ergebnis haben. Ich will anstatt einen Kinofilm gucken, was ich ja vorher auch nicht Social Media genannt habe, obwohl ich mit anderen Leuten im Kino bin, nenne ich es ja nicht Social Media, sondern dann gehe ich halt ins Kino und gucke mir einen Film an und genauso gucke ich mir ein YouTube-Video an, aber mich juckt halt nicht, was Tante Erna darunter kommentiert, so. Das fand ich noch, also würde ich als Ergänzung hinzupacken, wo man dann sagen kann, ja, okay, vielleicht, also deswegen muss man auch über Social Media vielleicht nicht mehr sprechen oder so.
Ja, das für mich tatsächlich, also rein aus der persönlichen Empfindung her, war dieser Aspekt der Kommentare und dieses Austausches in sozialen Netzwerken war für mich nie das Hauptkriterium. Für mich war halt immer viel spannender, das ist so, wie ich auch für mich dann Social Media eher so definieren würde, wäre einfach die Tatsache, dass eben einfach jeder Mensch, wie er Bock hat, eben zu Media werden kann, so in dem Sinne. Und gar nicht so sehr.
Also vom Producer quasi ausgedacht, so ein bisschen Social, weil ich bin einfach Teil der Gesellschaft und ich kann Media bereitstellen. Genau. Ja, spannend.
Genau, das war so für mich immer das, was für mich der ausschlaggebende Punkt war, ist, dass eben plötzlich einfach die Auswahl riesig groß wird und ich kann jetzt nicht nur auswählen aus ProSieben, Sat.1 und RTL, sondern eben aus Millionen, Milliarden von Menschen, die dann irgendwelchen Content produzieren. Und ich würde sagen, es gibt noch, also die wahrscheinlich so die Relevanz für so Kommentare und so weiter, also aus meiner Sicht geht die immer weiter runter. Außer halt für so, ja, gerade auf TikTok hast du halt dieses, das sind alles so ich würde sagen, so Teile der Popkultur, wenn man so möchte. Das sind einfach so bestimmte, so, wie soll ich sagen, kulturelle Phänomene, die irgendwie da sind, aber auch nur bestimmten Kontexten, zum Beispiel TikTok-Kontext ist es so. Ja, so ein bisschen wie so eine Art Brauch fast schon. Also zum Beispiel bei TikTok ist es halt ziemlich krass, das liegt aber beim App-Design, dass halt viele Leute sehr, sehr viel in den Kommentaren auch unterwegs sind, weil dort quasi so eine gewisse, so eine erweiterte Entertainment-Funktion mit eingebaut ist. Weil die Kommentare, die häufig am höchsten ranken und so sehr präsent sind, sind halt so ein bisschen, entweder erfüllen sie den Zweck, dass du halt erstmal so ein bisschen Unterhaltungsfaktor hast, weil jemand was Witziges kommentiert, was oft das Video besser macht. Oder so ein bisschen die, sozusagen eine Art, wie bei Lyrics so, hier, ich erkläre dir mal, was gemeint ist. Oft ist so dieses, hey, versteht das jemand? Fragezeichen, dann erklärt jemand quasi das Video. Oder halt auch so ein bisschen die Funktion, habt ihr euch das auch alle gefragt? So, war das auch euer erster Gedanke? So dieses, ich guck mal, ob ich der Einzige bin, der so komisch gedacht hat. Und das ist bei TikTok zum Beispiel super präsent. Bei Instagram gar nicht so sehr zum Beispiel, also im Vergleich. Und zum Beispiel auf Twitter ist wiederum dieses ganze Thema Community Notes, was relativ stark so auch von so diesem sozial getriebenen ist. Also nach dem Motto, andere helfen mir, das einzuordnen, zu verstehen, was da geschrieben wird. Und so, finde ich, hast du halt noch so Überreste oder so Spezialfunktionen, die halt noch durch Menschen aktuell irgendwie erfüllt werden. Aber so im Großen und Ganzen würde ich auch sagen, dass Social Media halt eben dieses nicht mehr vielleicht wie am Anfang davon lebt, dass Leute sich aktiv austauschen, dass das Medium erst zum Medium macht, sondern es ist eher, du produzierst was, publishst das und dann hast du noch so Randfunktionen, die halt eben durch die Community erfüllt werden.
Ja, weil wenn man das auch so guckt, was so Creator dann eben, die sagen ja nicht, schreibt sie die Kommentare, weil sie wirklich die Kommentare interessieren, sondern es geht ja um den Algorithmus so. Ne? Also das ist ja einfach, ich glaube, weil diese Plattformen einfach gerade noch, also ist die Frage, ob sich das ändert, aber gerade noch so gebaut sind, dass ja auch irgendwie, wie auch immer der Algorithmus funktioniert, wo auch immer er funktioniert, dass ja diese Anzahl der Kommentare in einem gewissen Zeitraum ja auch quasi darüber bestimmen, wie hoch wirst du irgendwo gerankt. Und ich glaube, sobald das weniger relevant wird als zum Beispiel Watchtime oder whatever so, ne? Das ist ja dann, kommt auf einmal, guckt das Video bis zum Ende und dann ändert sich der Content, weil auf einmal am Ende die Pointe irgendwie ist. Wurde eine Zeit lang, ja, jetzt auch bei YouTube, gibt es dann auf einmal jetzt auch dieses, was dich in diesem Video erwarten wird. So am Anfang 10 Sekunden, weil man gemerkt hat, das liebt der Algorithmus irgendwie, whatever so, ne? Da merkt man ja, wie die Plattformen den Content auch quasi mitgestalten. Und sobald diese, also sobald die merken, die Kunden oder wer auch immer, interessiert viel weniger die Kommentare, und weil wir einfach merken, dadurch kommt keine Weiterleitung zu uns, dadurch passiert irgendwie nichts. Können wir vorstellen, dass dann da eben auch was umgestellt wird und es gibt andere Parameter, die noch wichtiger werden in irgendeiner Form.
Ja, das war ganz interessant. Da gab es einen Podcast von dem CEO von Instagram. Mhm. Also es ist nicht Mark Zuckerberg, sondern er hat halt quasi jemanden unter sich, der das managt. Mhm. Und der hat zum Beispiel gesagt, dass zum Beispiel Hashtags keine Rolle mehr spielen. So.
Das hast du mir schon mal irgendwann off-Podcast mal erzählt. Das ist witzig, ist, dass Leute immer noch so 30 Hashtags darunter posten und auch so random Hashtags. Weil man denkt, die klicken gut.
Ja, was das alles am Ende des Tages aussagt, ist, dass wir quasi in so einer Welt leben aktuell, wo Medien halt im Überangebot vorhanden, wo wir ein Überangebot haben an Content und Möglichkeiten, sich quasi abzulenken, wenn man eben das als Ablenkungsmethode sieht. Und so ein bisschen, wenn du den Vergleich ziehst zum Wochenmarkt und so, wenn du halt einen hast, der Erdbeeren verkauft, dann sagt er vielleicht, ja, ich habe frische Erdbeeren. Wenn du aber fünf hast, die Erdbeeren verkaufen, werden die super laut schreien und sagen, ich habe Erdbeeren, und wenn sie unterbieten und so. Und dann beginnt halt dieses, wo du denkst, das ist ja fast schon nervig.
Clickbait, ich glaub, und das ist so ein bisschen in die Richtung.
Ja, genau. Ne? Mhm. Exakt, und das ist genau das, was ich halt eben jetzt so ein bisschen als keiner ist davor quasi bewahrt, eben nicht mit dem Gedanken zu spielen, auch eben zu gucken, wie kann ich überhaupt irgendwie überhaupt noch relevant bleiben. Und deswegen würde ich halt niemanden da so als, okay, die Person ist so, weiß ich nicht, für immer hardcore legit, sondern jeder hat so seine Anpassungsmöglichkeiten, die er dann auch nutzt, um zu sagen, hey, ich gucke, dass ich überhaupt noch angezeigt werde auf YouTube. Und dann machst du halt im Zweifel halt Clickbait und machst im Zweifel halt so kommst, ich glaube, das pusht halt alle und auch leider die so, wie soll ich sagen, die legitimen Journalisten, die halt auch noch so nach so Kodex arbeiten, halt so an den Rand der, wie soll ich sagen, der ethisch für sich wünschenswerten, wie soll ich sagen, Vorgehensweise, dass man halt auch dann sagt, okay, dann das führt halt auch dazu, diesen ganzen Halbwahrheiten, so im Sinne von, naja, da wird halt eine Sache, die relativ schwammig ist oder unwahrscheinlich ist, wird halt dann so dargestellt, als wäre es voll der Fakt und so weiter, weil man weiß, okay, das zieht halt Klicks, das zieht halt Aufmerksamkeit, wenn man halt so absolute Statements macht und so weiter. Und ich glaube, davor ist halt keiner so richtig geschützt. So, und das, dem Druck leiden und alle.
Ja, und die Geschwindigkeit ja auch, ne? Ich merke das ja selber dann, also das gab es ja auch schon immer so, seitdem es nicht mehr nur Zeitungen gibt, sondern auch Fernsehen und Radio dann war, ne? Sonst war es früher ja dann wahrscheinlich so, die Leute haben sich dann irgendwie eine Woche Zeit genommen, um für diesen Artikel zu recherchieren, weil sie wussten, unsere Zeitung kommt jeden Sonntag raus, whatever. Ja. So, ne? Und du hattest wenig Duell und irgendwann kam Fernsehen und so weiter. Und jetzt merke ich es ja selber manchmal, dass wenn ich irgendwie, keine Ahnung, montags kommt dann irgendwie, keine Ahnung, Podcast und YouTube XY raus, die irgendwie sich so ein bisschen mit dem Content der letzten Woche befassen. Und dann merke ich schon, ah ja, das kenne ich alles schon, habe ich schon 100-mal eingeordnet gelesen, habe ich schon 100-mal gesehen, ja, juckt mich eigentlich gar nicht mehr so richtig. Ist dann manchmal trotzdem noch ganz gut, um so zu sehen, okay, mit einer Woche Abstand, das hat sich verändert zu dem, was ich damals an Tag 1 gesehen habe. Ah, das war dann doch nicht, weiß ich nicht, ne, nimm jetzt diese Trump-Paradenbilder versus Proteste so, dieses Protestbild oder das Bild war einfach von 2014 irgendein Bild, wo sich alle draufgestürzt haben, das war gar kein aktuelles Bild, das war doch nicht KI generiert oder doch, keine Ahnung, wo man dann selber ja manchmal, man liest das, man denkt sich im Zweifel schon, ja, es ist wahrscheinlich eh Quatsch, aber trotzdem hast du nichts anderes mehr dazu gehört und dann bleibt es vielleicht doch ein bisschen hängen und wenn du dann diese Sachen nochmal eine Woche später dir anguckst oder siehst, denkst du so, ah ja, okay, so ist es also. Und dann ist es auch nicht verkehrt, sowas zu haben auf jeden Fall. Aber ich glaube, diese Zeit muss man halt auch einfach dann haben. Und die haben, glaube ich, nicht alle. Und diese Lust auch nicht unbedingt. Nee. Und dann bleibt doch dann das Erste irgendwie hängen. So. Und das ist das, worauf dann deine Meinung sich bildet. Und das ist halt dann wieder das, was so ein Ticken gefährlich oder halt was dazu führen kann, dass du halt, wie du sagst, ne, dann irgendwie so Halbwahrheiten erliegst und man dann so sagt, okay.
Ich glaube, das ist, man hat ja immer so Veränderungen, wo man halt so merkt, okay, es gibt kein richtiges Zurück mehr und es gibt auch wahrscheinlich keine super gute, perfekte Lösung für irgendwas. Und spannend ist halt eben, wie Menschen dann für sich selbst oder im Kollektiv dann eben halt doch irgendwie so relativ gute, brauchbare Lösungen dann für sich selbst entwickeln, ne? Und damit auch umgehen. Und da siehst du ja auch alle möglichen, und das ist auch so wiederum so witzig, dass alle halt darüber sprechen, wie sie ihren Medienkonsum anpassen. Und dann gibt es ja tausend Varianten. Die einen sagen, ja, ich gucke halt gar nichts mehr. Die anderen sagen so, ich habe halt meine sehr selektive Auswahl an Dingen, wo ich noch irgendwie so ein bisschen gewisses Restvertrauen habe. Die einen sagen, ich schwöre auf Paid Content, weil da hast du eben diesen Druck nicht. Die anderen sagen nur noch Longform. Und die anderen sagen, also,
Absolut, ja.
ne? Und so versucht halt jeder so sein, wie soll ich sagen, sein Konsum so auszurichten, dass es für einen selbst irgendwie hilfreich ist dann auch, ne? Oder so nützlich ist. Und da bin ich gespannt, was für, ja, wer, wie, wo am Ende, was auch immer das Ende ist, aber so, weiß ich nicht, mit einer Rückschau dann irgendwie, wo man sagt, ah, das war eine smarte Herangehensweise, um bestimmte Ziele zu erreichen, um vielleicht nicht durchzudrehen, um nicht vielleicht, weiß nicht, komplett irgendwie den Glauben an die Menschheit zu verlieren und so weiter. Ja, bin ich mal gespannt, was so da die gewinnenden oder die Gewinnermethoden am Ende sein werden.
Ja, und letztes dazu, das ist ja auch nicht, das ist ja auch nichts Neues, so, ne? Das ist ja so,
Nee.
ne, früher war es halt so, ja, gucke ich die Tagesschau oder lese ich irgendwie Sonntagszeitung oder lese ich nur den Spiegel oder lese ich nur die Zeit, und du hast ja da auch schon nicht nur unterschiedliche Zeitungen und so, sondern hast ja auch verschiedene
Ja.
Formate. Du hattest Interviewformate, du hattest irgendwie Investigativrecherchen und so, aber dafür musst du ja halt Zeit nehmen. Und die Leute haben sich manche
Ja.
Leute dann auch nicht genommen, haben dann einfach nur den einen Snippet im Zweifel aus der Tagesschau gesehen und dann, ja, okay, passt. Und dann hast du so meine Zeitung gelesen und sagst mir, ah, da ist ja doch noch mehr Kontext oder nicht. Und das gab es ja schon, nur du hast jetzt halt einfach noch mehr Angebot, was es halt im Zweifel auch einfach anstrengender für das Individuum macht, wo dann ja eben auch im Zweifel theoretisch KI eine Hilfe sein kann. Oder halt auch Teil des Problems werden, Teil des Überangebots sozusagen ist, indem jede Nachricht, die auch nur rauskommt, mittlerweile jeder Satz einfach innerhalb von Sekunden mit einem Video, einem Untertext quasi in alle Sprachen der Welt übersetzt wird, und du hast halt die News noch schneller, und du arbeitest als Journalist oder Content Creator jetzt auf einmal noch gegen das. Das ist so ein bisschen wie das, da muss ich so ein bisschen dran denken, wie wenn wir manchmal über so Bankkram gesprochen haben, und dann geht es so also darum, naja, der größte Broker wird halt den Computer nicht schlagen, sozusagen irgendwann so, ne? Und das ist halt da jetzt ganz ähnlich. Und dann ist die Frage, wer gewinnt nachher? Die Qualität sozusagen oder dann doch nur die Schnelligkeit? Und wie lange ist dann überhaupt diese KI-Nachricht noch in Qualität sozusagen unterlegen dem Journalisten, bla 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 und so, ne? Das sind alles Fragen, die sich eben stellen, aber die sich wahrscheinlich schon mehrmals in der modernen Menschheitsgeschichte gestellt haben. Und 5 Jahre in der Zukunft werden wir sehen, so ein bisschen, was sich rauskristallisiert hat, irgendwie, finde ich.
Ja, da hatte ich letztens ein relativ langes Gespräch gehabt mit Tim, der bei uns auch auf der Schule war. Und das war ganz spannend, weil er auch so von seiner Arbeit erzählt und was er so gerade macht. Und natürlich kam man auf das Thema KI und so weiter und so
Der macht
fort.
Design oder sowas, ne? So ein bisschen in die Richtung, oder? Nur so grob zur Einordnung. Also,
Ja,
okay.
also auch Entwicklung, also
Okay.
prima Entwicklung, aber auch Design. Also
Okay.
der ist so ein bisschen so in allem, was irgendwie Tech irgendwie ist der irgendwie hängt da mit drin. Und da haben wir auch so ein bisschen so Szenarien gesponnen. Und eine Sache, die halt irgendwie, wo wir am Ende beide bei rauskamen, so dass wir glauben, so, okay, das wird's sein, und wir aber trotzdem komplett unterschiedliche Takes drauf hatten, war so, dass er gesagt hat, so, hey, das ist halt, wir rennen in so ein Szenario rein, wo KI so überdimensional groß in allem irgendwie eingebettet sein wird, dass es eigentlich wahrscheinlich, dass die größte Gefahr für die Menschheit ist wahrscheinlich dann die ein, zwei, drei Unternehmen, die dann irgendwie KI kontrollieren oder irgendwie sowas in die Richtung. Und dann war es so ein bisschen, da war für ihn direkt so, also hat er so für sich gedacht, okay, da müssen wir halt irgendwie gucken, dass das so die Gefahr ist, die man irgendwie klein hält. So nach dem Motto, wie kann man so Großmächte verhindern, so in die Richtung. Und da, es gibt so, das ist ganz witzig, es gibt so, in so Sci-Fi-Büchern gibt es, oder so Sci-Fi-Artikel, so gibt es so die Idee vom Cyberkommunismus. Das ist so ein bisschen so ein bisschen die Idee, dass, ne, es gibt kein Eigentum für eine Person oder für eine Institution, sondern es wird halt alles, es gehört allen, so nach dem Motto, umgeben, dieses Machtgefälle irgendwie zu verhindern. Und das war für Tim war das relativ
Interesting,
klar,
ja.
dass er gesagt hat, so, hey, das muss eigentlich sowas sein, weil, ne, es wird, alles deutet darauf hinaus, dass halt eben sich Macht konzentriert im KI-Sektor auf wenige, so. Und da sage ich, ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber dann sage ich, aber wenn wir dann doch so sehr davor Angst haben, dass eben KI so halt so mächtig und so weit wird, warum glauben wir denn noch, dass wir die Menschen kontrollieren müssen, die KI quasi besitzen oder Eigentümer von KI sind? Und warum gehen wir nicht davon aus, dass KI dann auch, also nicht auch diese Menschen quasi rauskickt und sagt, ja, danke, dass ihr uns geholfen habt, so groß zu werden, und jetzt kicken wir euch raus und so weiter. Also die Frage ist halt, das ist so ein bisschen die Metafrage dann, die wir uns stellen müssen, ist, haben wir am Ende Mensch, also Mensch gegen Mensch, also Mensch ohne KI mit gegen Mensch mit KI, oder haben wir Mensch gegen KI?
Oder haben wir Mensch mit KI gegen KI, oder? Weil ich hätte jetzt, also mein Gedanke
wäre, genau, Mensch gegen mit KI gegen Mensch mit also genau.
Und weil das wäre jetzt mein Gedanke, dass man sagen kann, wenn wir jetzt diese, also wir sind jetzt ja so ein bisschen in Cypher-Gedanken so ein bisschen, ne, wenn man jetzt sagt, okay, wir strecken das Szenario, wir haben die böse KI sozusagen, die jetzt dann irgendwas nicht so Geiles für die Menschen bedeutet, dann heißt das ja aber noch nicht, wenn wir jetzt nicht davon ausgehen, es ist irgendwie, wie heißt es immer, Skynet von Terminator, sondern kannst du auch sagen, na okay, aber wir haben ja alle die Kontrolle über eine gewisse Art der KI im Zweifel, die kann uns ja dann eben auch helfen, in dieser KI-Welt zu bestehen. Das wäre eben dieser Gedanke von, wenn ich von KI-Müll zugemüllt werde im Medien, um es wieder darauf kurz zu beziehen, dann brauche ich ja eigentlich, wäre jetzt eine Hoffnung zu sagen, ich habe meine KI, die mir hilft, das zu filtern sozusagen, meine persönlichen Assistenten, der mir in diesem KI-Wust das helfen kann. So, könnte man auch denken.
Und das ist halt, das ist irgendwie das Spannende, also, wenn man das so auf die elementarsten Dinge runterbricht, so nach dem Motto, wie kannst du quasi ein Gleichgewicht der
Mächte,
der Macht herstellen, dann kannst du zum Beispiel, dann hast du dieses eine Szenario, wo du sagst, okay, jeder hat grundsätzlich Zugriff auf die krasseste KI, die gerade existiert, im Sinne des Codes. Also jeder kann den Code installieren bei sich. Und dann ist aber die Frage, was macht denn eine KI wirklich intelligent? Was sind die Komponenten, die einhergehen? Und du kommst relativ schnell an den Punkt, dass du sagst, ah, warte mal ganz kurz, es ist nicht nur der Code, es hilft mir halt nichts, wenn ich zum Beispiel ChatGPT-70 auf dem Handy installiere, mein Handy aber irgendwie super schwach ist und keinen Akku hat und dann nach einer Minute bei einer Anfrage direkt irgendwie eine Platte ist oder 7 Tonstunden braucht, um das zu rechnen. Das hilft dir also nicht alleine. Das heißt, du brauchst in der Regel halt dann noch so Computerleistung und dann brauchst du halt im Zweifel halt noch die Energie, die du halt benutzt, um halt eben den Rechner laufen zu lassen.
Aber gibt es nicht in diesem, nur ganz kurze Zwischenfrage, gibt es in diesem, wenn wir jetzt in so einem krassen Zukunftsszenario sind, nicht auch die Theorie, die Option zu sagen, das ist so günstig, also wir brauchen gar nicht mehr so viel Rechenleistung und so viel Energie, weil KI so einfach ist das falsche Wort, aber so energiesparend und so prozessorsparend ist, dass wir das gar nicht brauchen so? Oder ist es immer dieses Skalierungsszenario und sagt dem Motto, besser, je mehr, desto besser, weil es gibt die andere Option eigentlich gar nicht so richtig?
Es gibt faktisch keine Grenze. Also du kannst theoretisch, das ist so eine Vorstellung, du könntest quasi eine Maschine bauen, die so groß ist und so alle Teilchen des Universums quasi vereint. So, also du könntest quasi jede Energiequelle anzapfen im Universum und alle Teilchen irgendwie zusammenpacken und daraus irgendwas strukturieren und kannst sagen, ich sortiere das Chaos des Universums in einer großen Maschine, das ist quasi unendlich. Das kannst du sagen, wenn das Universum unendlich groß ist, damit auch unendlich. Also die Grundannahme ist schon noch, dass du sagst, es gibt quasi, wie soll ich sagen, du kannst mehr Intelligenz produzieren, je mehr du eben an Rechenkapazitäten und Energie hast, weil du kannst eben weiterdenken. Also dein Denken hört nicht auf. Das ist wie wenn du ein Mensch wärst, der einfach dessen Gehirn immer weiter wachsen würde und du sagst, der hat genug Ressourcen, um sein Hirn wachsen zu lassen und der kann immer weiter denken. Während alle anderen schlafen gehen, denkt er weiter nach und trifft Annahmen und sieht Dinge und verarbeitet Daten und so weiter und so fort.
Aber gibt es da nicht vielleicht einen Cap der Sinnhaftigkeit sozusagen? Also klar, wenn wir jetzt das Szenario stricken mit, wir führen Krieg gegen Nationen, KI-Krieg, Nationen, bla bla, so, ne? Klar, dann gewinnt im Zweifel die KI, die dann die Pikosekunde schneller den perfekten Angriffsplan entwickelt als die andere Nation, whatever. So, wenn wir jetzt aber nicht in diesem, okay, wir alle führen Krieg und es geht um diese Bruchsekunden-Szenarien denken, sondern einfach im Sinne von dem, wo wir jetzt gerade so ein bisschen sind, im Sinne von, ja gut, wir haben halt so ein bisschen Medienüberfluss und kommen da nicht mehr ganz klar, wir wissen nicht mehr, was KI generiert, was nicht. Ja. So in diesem Alltäglichen, in dem Normalen, wir können irgendwie chemische Bausteile entschlüsseln und so.
Ja.
Ist es wichtig, ob wir das Protein innerhalb von 0,00001 Sekunden quasi entschlüsseln? Oder ist es nicht auch irgendwann so ein bisschen nach dem Motto, okay, wenn es halt eine Sekunde dauert, weil, warum müssen wir da noch weiter optimieren, wenn wir keine Gefahr von irgendwo sehen? Oder, weißt du, was ich meine, so ein bisschen? Den Nutzen dann noch.
Der ich glaube, da gibt's halt, also kommt drauf an, wovon du jetzt ausgehst. Wenn du jetzt davon ausgehst, wir haben jetzt keine Leben- und Tod-Kriegsszenarien, sondern wir haben rein normal marktwirtschaftliches Konkurrenzszenario. Dann hast du, das ist so, wie du könntest sagen, das ist gewaltfreier Krieg, aber es ist trotzdem so eine Art Krieg, weil der ein bisschen schneller ist, ne, wie an der Börse auch, kann vielleicht schneller handeln, da kann vielleicht das Medikament schneller rausbringen und kann so das Angebot quasi, oder die Nachfrage auf sich lenken und damit andere quasi ausschalten.
Aber da gab's doch halt irgendwie so ein bisschen so ein Sinnhaftigkeits-Cap, oder? Also, weil, ist das Medikament die 3 Sekunden schneller wichtig oder geht es da nicht doch um eine Woche quasi, weil du ja immer noch Verfrachtungen und Verschickungen und
sowas hast? Bestimmt.
So. Das denke ich halt so ein bisschen, ne?
Ja, das ist halt die Frage, was halt, wenn du darüber hinaus denkst und sagst, okay, da ist vielleicht irgendwann so eine Grenze erreicht, auch physikalisch vielleicht, dass du sagst, okay, wir haben jetzt halt die ganze Sonne als Energie quasi aufgesogen, so wir sind jetzt an dem Punkt erreicht, wir können nicht mehr. Aber das ist die Frage, okay, was passiert dann? Ne? Geht es dann eben raus ins Welt, also ein bisschen diese ganzen Sci-Fi-Movie-mäßig, wo du sagst, okay, diejenigen, die dann sagen, ich schnappe mir die nächste Sonne und okay, verleib die mir ein. Also so, ne, da wird man halt schnell an so einem Punkt, wo man sagt, ja, okay, das passiert eh nicht in meiner Lebenszeit und das interessiert mich das. Aber im Grunde genommen, wenn du das aufmachst, diese Box, dann gibt es kein Ende. So, ne? Das ist typisches, dieses, weiß nicht, die ganzen Welten-Szenarien in den ganzen Sci-Fi-Filmen, wo einfach dann, ne? Und dann läuft es am Ende doch auf Krieg hinaus.
Ist ja wie meine Lieblingsfolge von uns. Wie war das nochmal? Miau, ich bin der Eigott oder so. Ich weiß es nicht mehr genau.
Irgendwie sowas, ja.
160 oder so. Wo es ja auch so um Singularität und keine Ahnung was. Also, ne, das, na klar, da sind wir irgendwie so eher in Sci-Fi-Romanen. Klar, kann man jetzt mal sagen, oder ist es nicht das, was irgendwie Wirklichkeit wird und so. Aber genau, ich will jetzt gar nicht unser Träumen hier unterbrechen, sozusagen, sondern, aber ich glaube, dass wir zu unserer Lebzeit in den nächsten 10 Jahren schon quasi so ein bisschen an die, also wahrscheinlich, gewagte These vielleicht, aber an die für mich sichtbar sinnvolle Grenze von Geschwindigkeit von Rechnern und KI quasi so ein bisschen kommen. Also so nach dem Motto, klar, Quantencomputer und so ein Kram haben wir alle schon mal drüber gesprochen und ne, die IBM-Aktie hat enttäuscht vor 10 Jahren. Aber so, die Frage ist, wie das noch meinen Alltag bestimmen wird, sozusagen. Oder ob ich in 10 Jahren im Punkt bin, wo ich sagen, okay, sowas wie, keine Ahnung, so Röntgenbilder perfekt quasi analysieren, Websites One-Click bauen, also so Sachen, die man, wo man sagt, okay, das, was jetzt so die Menschen im alltäglichen Gebrauch brauchen und was auch vielleicht, wo man sagt, das macht das Leben auch lebenswerter und besser mit Medikamenten und vielleicht Nahrungsproduktion, Effizienzifizierung, bla bla bla. So, ich habe das Gefühl, das wird irgendwie funktionieren so und ob jetzt 10 oder 15 Jahre oder wie auch immer, die Frage ist nur, welche Steps erwartet man durch mehr Energie, durch mehr Geschwindigkeit danach, die ich jetzt relevant fände? Außer wir denken wieder jetzt, ins Kriegsszenarien und keine Ahnung was sozusagen. Nee. Ne?
Ich will jetzt erstmal so bei dem, also zwei so Betrachtungsweisen. Die erste halt wäre gar nicht so, noch nicht an dem Punkt zu sagen, ne, was macht man mit noch mehr Energie, sondern eher mit, Wie kriegst du quasi Wohlstand verteilt? Mhm. Ne? Also nicht, also was du ja vermeiden willst, ist es irgendwie einen gibt, der sagt so, hey, ich kann mir die ganze KI unter den Nagel krallen und kann für mich das alle Vorteile daraus ziehen und lass alle anderen quasi nicht dran teilhaben. Das ist so ein Szenario, was halt immer so einfach so einen negativen Beigeschmack mindestens mal hat, weil man nicht weiß, okay, so ein bisschen dieses Diktator-Thema, ne? Wie reagiert die herrschende Person? Kannst du dir vertrauen? Ja, nein. Und ich glaube, so ein grundlegend gutes Szenario wäre halt, dass quasi, naja, die Zugang zu Rechenleistung, Zugang zu Energie quasi für ganz viele Menschen einfach im relativ großen Ausmaß möglich ist, weil du dann sagen kannst, hey, ja, ich habe halt in meinem Keller vielleicht so ein, weiß nicht, so ein Rack stehen und hab halt irgendwie das, weiß nicht, das Atomei, gab's einen Gag, habe ich vielleicht im Keller und damit kann ich quasi KI powern die und dann geht's los, ne?
Also ein bisschen dezentral halt quasi, also dass ich das gerade bei mir im Keller habe, damit nicht irgendwie den Strom abschaltet oder sagt, du bezahlst jetzt 8.000 Euro für deine Subscription, wenn du meine KI nutzen willst, so ein bisschen.
Genau, oder uns gefällt deine Meinung nicht und deswegen lagen wir dich. Ich glaube, ne, und das kann halt sein, wir geben dir halt keinen Zugang zur Rechenleistung. oder wir geben dir halt keinen Zugang zur Energie. Beides könnte halt der Fall sein oder das, wie auch immer. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Gedanke des Internets, so nach dem Motto, naja, jeder kann theoretisch Content hochladen, jeder kann Creator sein, ja, jeder kann seine eigene KI laufen lassen, so mit allen Risiken und Vorteilen. Das wäre, glaube ich, so das Erste, was so sich gut anfühlt, jetzt vom Status quo aus betrachtet, nach dem Motto, naja, dann hast du halt nicht dieses Risiko, dass dich irgendwer halt darüber kontrollieren kann, weil wenn du dir eine Welt vorstellst, in der quasi dein IQ nichts mehr wert ist, weil jeder, der Zugriff auf eben die genannten Ressourcen hat, eben genauso smart sein kann wie du und all deine tollen Fähigkeiten, die du dir über Jahre lang aufgebaut hast, wie deine Fähigkeiten, weiß ich nicht, guter Arzt zu sein oder deine Fähigkeiten, guter Lehrer zu sein, ist so, kann halt jetzt jeder. Und dann willst du halt wenigstens auch derjenige sein, der sagt, ich brauche euch alle nicht, weil ich kann ja auch das, was ihr könnt. So. Und
da kann man das Skills so zumindest vielleicht enhancen damit, sozusagen, dass man vielleicht mal sagt, dadurch ist man der bessere Lehrer, weil man weiß, wie man in seinem Bereich die kriegen muss, bla bla bla. Ja.
Genau, aber wenn jetzt auf jemanden den Stecker zieht und sagt, hey, du musst jetzt wieder auf reine Humanintelligenz zurückgreifen, fühlst du dich wie der Dümmste auf der Welt, weil alle anderen sagen, ey, du Trottel. Wie kannst du dich mit deinem 100er IQ zufrieden geben? Was ist los mit dir?
So fühle ich mich manchmal im Unterricht von meinen Achtern, wenn ich halt sage, es ist doch so, und dann sind so drei Leute schon im Handy gewesen und sagen so, nein, das ist doch gar nichts. Und dann muss man sagen, ha, noch ist es falsch, ihr Idioten, es ist doch nicht so, wie ihr gesagt habt, weil ihr zu schlecht im Recherchieren seid. Aber dieser, ich glaube, das wird sich irgendwann umdrehen, leider.
Genau, und dann wäre jetzt halt die Frage so, okay, was darüber hinaus, ne, was macht man denn, also was macht man denn mit, also wozu braucht man denn die ganze Energie? Und ich kann mir halt vorstellen, dass quasi, wie soll ich sagen, so die Instinkte, die man so als Mensch in sich drin hat, wie so den Überlebensinstinkt und einfach den Willen halt quasi einfach gesund zu bleiben, um halt eben möglichst lange zu überleben, dass das quasi viele kreative Pfade öffnet für einen selbst. Und ich kann mir vorstellen, auch da kommt man an den Punkt zurück zu sagen, naja, wenn du halt eben, sag mal, du hast das Krankenhaus mit der Krankenhaus-KI, mit dem ultimativen, weiß nicht, auch mit ultimativer Hardware, wo du dich reinlegst und die heilt jede Krankheit in 2 Sekunden, dann ist auch da wieder die Frage so, wie kannst du das halt für alle zugänglich machen, ne? Und damit halt eben jeder diesen Luxus genießen kann und so weiter. Und auch da kommt man wieder an den Punkt zurück zu sagen, naja, egal was für kreative, verrückte Ideen wir Menschen uns irgendwie dann überlegen, im Grunde genommen willst du, dass eigentlich so jeder irgendwie was davon abbekommt und dass es eben nicht nur, weiß nicht, die so Elysium-Style, diese geile Insel gibt, die über dem, die da rumschwebt im Weltall, wo alle ein schönes Leben haben und der Rest ist halt irgendwie am Arsch. Und in beiden Szenarien, egal ob du jetzt auf dieses ganz kurzfristige guckst, also relativ kurzfristige guckst, sondern langfristig, willst du eigentlich, dass eben Zugriff zur Energie und Zugriff zur Rechenleistung halt möglichst einfach verfügbar bleibt oder zugänglich bleibt für viele, auch für wenig Geld, in Anführungszeichen, weil dann sicherst du so ein bisschen das dich gegeneinander ab, das als würdest du jedem eine Waffe in die Hand drücken, wo du sagen kannst, das ist ja auch gefährlich. Mhm. Aber in dem Szenario ist es wahrscheinlich zu gewissen Grad auch notwendig, weil wenn eben, ne, wenn du sagst, nur einer darf die KI steuern, dann bist du halt der Willkür dieser Person ausgeliefert.
Ja. Und grundsätzlich, um das nochmal, um das Thema so ein bisschen noch da auf Aktualität zu übertragen, und grundsätzlich ist die KI ja erstmal auch, wenn wir jetzt nicht alles unter dem super bösen Schirm sehen, auch erstmal keine Waffe, sondern es ist ja erstmal einfach ein Tool, so, ne, und das ist ja schön, wenn alle gleichberechtigt dieses Tool nutzen können, sozusagen, wohingegen das ja gerade da, nur ich wollte jetzt nur dazu überleiten, wenn du noch was zu KI hast, kannst du gleich gerne noch, können noch mal zurückkommen.
Alles gut.
Aber, weil ich das, da habe ich einen spannenden Artikel heute gelesen, wo es darum ging, dass jetzt ja gerade Iran und Israel jetzt gerade, den Beginn von einem Krieg führen oder ne, nennt man jetzt schon Krieg, ist es ein Auseinandersetzen, wie auch immer. Da will ich gar nicht so drauf hinaus, nur muss hier drauf kommen wegen dieser Gedanke von, wenn alle eine Atombombe haben, dann zündet sie immerhin keiner. So. Und da habe ich, fand ich das ganz spannend, weil darüber berichtet wurde, weil ja es gab den Angriff aus Israel so erst auf diese Raketenstellung und auf diese Nuklear-Stuff. Und dann gab es diesen Gegenangriff mit den Drohnen und mit den Raketen und so. Und das ist jetzt ja gerade hinterher. Und dann kam irgendwie heute, gestern, glaube ich, die Meldung aus Israel, jo, wir haben jetzt die Kontrolle über den Luftraum über Teheran quasi. Und dann ging es ein bisschen darum, okay, wie können die innerhalb von einem Tag die Kontrolle über den Luftraum der Hauptstadt einfach haben und potenziell einfach alles vernichten, was sie Bock haben, sozusagen. Und da ging es ein bisschen darum, einfach so rein Militärtechnologien, das fand ich ein bisschen spannend, deswegen wollte ich hier von erzählen, weil es ein bisschen darum ging, dass ich habe es jetzt nicht alles, also das wird schon so sein, so, aber ja, das ist ein Podcast. So, dass quasi in Iran, die haben quasi noch so alte Jets, das ist dann, es gibt quasi so F-14, F-15, F-35 und so alte MiX. Das sind so alte russische Flugzeuge im Zweifel. Und der Iran hat wohl diese F-14 und diese MiX. Und Israel hat wohl die F-15 und die F-35. So, jetzt können wir denken, okay, was bedeutet das so ein bisschen so? Ne? Und ich glaube, ja, die MiX können wir erstmal rausrechnen, das ist erstmal egal. Aber da konnte man nachlesen, dass quasi der Sprung von diesen F-14 auf die F-15 quasi 30 Jahre Technologie quasi sind. Weil man denkt so, ja, F-14, F-15, iPhone 15, iPhone 16. So, dass man so denkt, ja, kommt halt jedes Jahr irgendwie ein neuer Jet raus im Zweifel, das ist das neue Modell. Und dann denkt man so, ja, wie können die dann so eine Übermacht darstellen? Und dann ging es so darum, weil ich dann so dachte, ja gut, hast du da diese F-14 und diese MiX und F-15 und F-35 und wie bei, wie heißt es hier, dieser Fliegerfilm mit Tom Cruise,
Top Gun?
Top Gun. So, ne? Ja. Machen die dann ihre Dogfights in der Luft und dann gewinnt halt der eine oder der andere. Und dann ging ich so, nee, nee, so ist es halt einfach gar nicht. Sondern dieser F-35, wohl dieser modernste Jet in irgendeiner Form, dass der quasi eins gegen unendlich gewinnen würde sozusagen. Das ist dann nicht ein, okay, dann hast du halt 5-1 Trades oder keine Ahnung was, sondern diese Technologie ist quasi so viel weiter, dass die quasi alles zerstören können, sozusagen, bevor die anderen die überhaupt sehen können. Da dachte ich, das macht ja total Sinn, aber ich habe da nie drüber nachgedacht, dass wir ja quasi in einem Zeitalter sind, wenn es um so Militärtechnologie geht, weil wir ja die ganze Zeit irgendwie jetzt im Ukraine-Krieg von Drohnen hören und also und wie soll ich sagen, spannenden, interessanten Manövern, die da jetzt mit Drohnen irgendwie abliefen und auf einmal ist es alles Drohnenkrieg und so. Dann wird daran geforscht, wie diese komischen Hundespots da als Roboter Krieg führen könnten, theoretisch und so. Aber das ist ja quasi das, was ich noch aus meinen Kriegsspielen von vor 30, 20 Jahren am PC irgendwie kenne, dass das sich ja auch mitentwickelt. Und dass das ja was ist, wo man vielleicht dann sonst nicht so viel drüber mitkriegt in Filmen und so. Weil wann hat man sonst einen Zugang zu so Kriegssachen? Das fand ich noch mal super spannend, dass so Modernisierung in diesen in diesen großen Kriegsgeräten sozusagen noch mal eine ganz, ganz andere Nummer ist, als ich habe jetzt die DJI 4 oder DJI 5 Drohne, die vielleicht 3 km/h schneller fliegen kann, sondern dass das halt irgendwelche so Entwicklungszyklen von irgendwie 30 Jahren sind und diese ganzen Radartechnologien und die Länge der Waffenfähigkeit und so weiter, dass die so krass ist, dass mittlerweile dann Länder, die quasi da die Hoheit haben, ja, einfach eine sehr krasse Hoheit haben, weil wir eben darüber gesprochen haben, ne, Ausgeglichenheit, wer bedroht wen, welche Bedrohung geht von was aus. Und das ist mir nochmal dadurch klar geworden, glaube ich, weswegen auch Amerika jetzt immer so eine große Rolle gespielt hat und so, nicht nur durch die Menge, weil ich dachte irgendwie die ganze Zeit, es geht um Quantität. Ich dachte immer so, ja, das ist einfach der Geldhahn und die Waffenindustrie und die können ja wohl nicht bauen und so. Aber dass es auch um die Qualität der Dinge geht, habe ich irgendwie immer so ein bisschen gar nicht bedacht. Und das war für mich nochmal so ein bisschen augenöffnend, wo ich so dachte, ach krass, deswegen, also ohne jetzt irgendwas rechtfertigen zu wollen, aber deswegen wahrscheinlich auch dann immer von solchen Ländern wie Irak, Iran, damals Vietnam, Vietnamkrieg, bla 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 und so, dieses Ganze mit, also dieses bedroht fühlen auch in einer gewissen Weise von dem Westen oder von irgendwelchen Ländern, weil sie quasi wissen, okay, wir müssen eigentlich, wenn wir, also aus deren Perspektive dachte, wir müssen eigentlich ein Atomprogramm entwickeln, weil wir sonst ein großes Problem haben, im Zweifel. Könnte man so sehen, aus meiner westlichen Perspektive würde ich jetzt sagen, ja, ich fände es ganz geil, wenn der Iran keine Atomwaffen hätte, sozusagen, ne, und andere Länder auch nicht und bla bla bla. Auf jeden Fall, das fand ich immer spannende Artikel.
Ich finde, das Spannendste ist die Kombi, finde ich. Aus der einen Seite hast du eben halt diese, sozusagen, sehr mächtigen Instrumente, ob es jetzt ein Jet ist oder eine bestimmte Rakete, die jetzt irgendwie, weiß nicht, nach so vielen Jahren Forschung plötzlich einfach unaufhaltsam scheint oder halt, wo du einfach sagst, okay, das ist so ein bisschen wie, wenn jetzt jemand sagt, hier, ich schicke dir die Infanterie und mit ein paar Gewehren und mit feinen Bogen, dann kommt jemand mit einem Panzer, das ist einfach so, okay, worüber reden wir? Ja. Und gleichzeitig hast du aber auch noch diese Entwicklung halt, gerade in diesem Drohnensektor, wo halt wieder AI die interessante Rolle spielt. Und ich fand, einmal habe ich einen Podcast gehört, da hat das jemand auf eine Art und Weise gesagt, über die ich nicht so richtig vorher nachgedacht habe. Und zwar meinte die Person dann, Drohnen sind eigentlich wie lenkbare Kugeln. Weil du sagen, theoretisch, ne, so Black Mirror-mäßig sagen kannst, okay, ne, das ist dein Target und losfliege. Mhm. Und auch da ist halt eben das Interessante ist halt die ökonomische Seite plötzlich, mhm. weil eben so eine Drohne kostet ein paar hundert Euro,
ja.
vielleicht sogar weniger. Und wenn du halt genug davon baust und die einfach quasi nach einer smarten Art und Weise quasi dann auf den Gegner ja, projizierst und dann auf gezielte, ja, auf gezielte, wie soll ich sagen, Schwachstellen damit lenkst, das ist, was Ukraine und Russland ja auch gesehen hast mit den Panzern, so wo du gesagt hast, ja. ja, die Drohne fliegt dann halt irgendwo da drunter und bumm, und dann ist das Ding ja. weg. Und dann merkst du auf einmal so, oh shit, du hast auf der einen Seite halt eben diese mächtigen Systeme, auch so im Israel-Beispiel halt diesen, ne, diesen Iron Dome, der halt alles abschirmt. Ja, und dann schießen die halt ihre billigsten Raketen in Masse und irgendwann mal sagen die halt, unsere Abwehrraketen sind halt, ja, mal nur eine begrenzte Anzahl. Ja. Und dann hast du halt auch da das Problem. Und dann merkst du halt so, wie diese Strategien jetzt noch mehr komplexer werden. Und auf der einen Seite hast du eben diese billige Massendrohnenproduktion, die halt extrem effektiv sein kann, im kommerziellen Sinne gegen eben diese mächtigen Instrumente, die, von denen es nicht so viele gibt in der Regel und die halt dann ja trotzdem halt, oder einfach sagen kannst, mit ein paar hundert Euro Drohne ein paar hundert Millionen Euro Jet im Zweifel kaputt machen und das ist ökonomisch halt einfach total im Ungleichgewicht. Ja. Und jetzt hast du gerade so beides, was irgendwie, wie soll ich sagen, sich entwickelt und was die ganze Kriegsstrategie und Kriegsführung plötzlich ja nochmal ja, auch da wieder auf ein Niveau hebt, wo du sagen musst, okay, warte mal, wenn wir jetzt in den alten Büchern gucken, dann stand das da noch nicht drin. So, wie geht man denn damit um? Und was macht man denn gegen so viele Drohnen im Zweifel?
Ja, 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 ist so ein bisschen so diese moderne Art des Guerillakriegs in irgendeiner Form oder so, ne? Oder dieses halt, ne, wenn wie damals Vietnam und Co. sich was einfallen lassen mussten, oder auch wahrscheinlich schon die Germanen zu Römerzeiten sich was einfallen lassen mussten, wie können wir denn gegen diese Übermacht in irgendeiner Form was tun? Und sagt man ja auch immer so ein bisschen zynisch, glaube ich, oder also ist es zynisch, weiß ich auch nicht, aber es so, dass ne, Krieg so ein Modernisierungstreiber ist in gewissen Sektoren. Und ich glaube, das passiert da gerade. Und das, genau, das fand ich irgendwie, ja, fand ich irgendwie interessant, einfach mal zu lesen. Genau, fand ich irgendwie einfach mal losgelöst von allem Moralischen und von allem sonst irgendwie. Es ist ja manchmal auch einfach interessant, sich diese technische Ebene so ein bisschen anzugucken. Apropos technische Ebene, ich glaube, wir können, ich habe noch eine kleine Kleinigkeit für dich, wo ich dich zum Lachen bringen kann vielleicht, zum Abschluss, für mich zumindest. Ich war ja mit Chiara am, weil die hatte letzte Woche so eine harte Woche.
Nein, ihr habt Pancakes gegessen? Nee, Donuts gegessen?
Nein, das habe ich heute höchst gedacht, ob ich dir ein Bild schicke, wie ich auf dem Fahrrad bin und diese 3 Stunden jetzt gefahren bin und so 60 Kilometer Fahrrad gefahren bin, um dir so zu zeigen, so stelle ich mir das vor, jetzt jeden Zeit ein Donut rein. Aber dann dachte ich, na komm, ich habe bei iMessage nicht dieses komische Schnell-Schick-Feature und habe ich keinen Bock, das zu machen. Hätte ich das gehabt, hätte ich sofort gemacht. Nee, aber wir waren letzten Montag dann noch in der Therme, waren wir in Düsseldorf. Und Chiara findet so Massagen super cool und ich mag Massagen nicht so. Ich glaube, da haben wir schon bestimmt im Podcast auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. So, und dann waren wir da an so einem Terminal und Chiara war so, ja, ich will mir eine Massage buchen. Und dann hat sie sich irgendeine Massage gebucht und dann war ich so, bist du dir sicher? So eine Stunde später, weil das war dann so eine Partnermassage, bla, also das heißt, ich muss natürlich mitleiden. Und dann war das aber so eine sanfte Ölmassage. Und ich so, bist du dir sicher? Du magst doch eigentlich eher so Thai-Massagen-Stuff. Und dann ist sie so, oh ja, ich guck nochmal nach. Dann ist sie da zu dem Schalter gelaufen und hat gesagt, ich mag eigentlich so Thai-Massage. Und dann haben die so gesagt, ja, das ist die härteste Massage, die wir haben, dann macht ihr die jetzt. Und dann haben wir die gebucht bekommen. Und ich dachte mir so, gut, dann mache ich diese Erfahrung auch mal, als jemand, der Massagen nicht mag und eher kitzlig ist und so. Gucken wir mal, wie das so wird. Und dann kamen wir dann da an, als unser Termin war. Das war schön, dann waren wir den ganzen Tag da und dann waren wir irgendwie abends um 18 Uhr, hatten wir diesen Massagetermin. Und dann sind wir da reingegangen und dann kamen da so zwei Typen, die beide, also witzig unterschiedlich waren. Der mich dann massiert hat, der war einfach doppelt so groß wie ich und doppelt so breit. Der war so ein Wrestler quasi, aber netter, also der war sehr sympathisch dabei. Und der andere, der sah eher so ein bisschen aus wie Till damals, erinnerst du dich?
Ja.
Vom Klettern, so ein bisschen so, also eher so ein bisschen nerdy, so ein bisschen kleiner und so weiter, aber schon kräftige Arme hat man gesehen. Da dachte ich so, okay, ich bin mal gespannt. Bis jetzt wurde ich immer nur von so Frauen massiert mit Chiara dann da irgendwie mit so Ölkram und so harmlos irgendwie. Okay, was wird schon passieren? Das ist ja, es soll ja gut tun den Menschen. Was kann schon passieren? Und Spoiler, es war eine Stunde lang und ich glaube, ich habe 20 Minuten geweint.
Am Anfang oder am Ende?
Am Anfang, weil ich lag auf dieser Liege, auf dem Bauch und dann ist ja dein Kopf da in diesem komischen Ding. Dann fängt er irgendwie so an, am Rücken zu arbeiten und du merkst schon, da sind viel Ellenbogen, die da auf mir liegen von dieser Maschine. Und natürlich am Anfang immer so, ist es so in Ordnung? Und natürlich traue ich mich da nicht zu sagen, nein, das ist voll hart. So, weil man denkt, ja, ich Idiot, hab das ja gebucht. So. Mhm. Und dann, ja, ich wurde gefoltert. Also, das war wirklich einfach Folter. Es war, Kerl und ich waren uns nachher einig, es war einfach Folter. So.
Auch und bei ihr? Also
auch bei auch ihr, gesagt, das ist das Gute. So, ist ich bin nicht, much, nee, ja. Ich bin einfach nicht der, ich bin nicht so ein Lappen, sondern Chiara war genauso ein Lappen. Aber wir beide haben uns nicht getraut, was zu sagen, weil wir dachten so, nein, das wird schon so passen. Die werden schon wissen, was sie tun. So, und dann, ne, keine Ahnung, bla bla bla. Am schlimmsten fand ich ehrlicherweise so die Waden, weil dann haben die ja immer so rumgedrückt. Und dann, also vielleicht Menschen, die Massagen häufiger haben, kennen das einfach. Für mich war es unmöglich. Und ich habe gedacht, ich habe im Biostudium mich aufgepasst. Ich glaube, ich habe ein Wadenherz. Ich glaube, wir haben in unseren Waden in der Mitte ein Herz. Da war so ein Knubbel ganz mittendrin. Und den hat er sich rausgesucht. Und den hat er einfach 5 Minuten mit den Daumen und mit dem Ellenbogen, mit der Spitze des Ellenbogens so richtig bearbeitet.
Und ja, ja.
Dann zwischendurch habe ich natürlich gezuckt, weil die Tränen fließen mir in dieses Handtuch vor mir.
Klar, klar.
Und dann meinte er so, ach ja, ich habe ja vergessen. Sie haben gesagt, Sie sind kitzlig, es tut mir leid, ich passe auf. Ich war so, ja, danke. Das ist natürlich nicht vom Kitzeln gewesen. Ja, und dann sind wir irgendwie durch, ich will es jetzt auch nicht so lange ziehen. Und dann meint der Typ, der Kernmassier, dann auch so, oh, du bist aber ganz schön hart im Nehmen. Gehen Sie häufig zur Massage? Okay, aber so, ja, ab zur Thai-Massage und so weiter und so fort. Und natürlich wollte ich dieses Kompliment auch haben, aber ich habe es nicht bekommen. Warum wurde mir das nicht gesagt? Das fand ich richtig traurig, dass mir das nicht gesagt wurde. Und ich hatte bis zu dem Zeitpunkt auch die ganze Zeit noch Angst, dass Chiara das alles total, genau so ist das halt, so ist halt Massage. Und dann sind wir beide rausgegangen. Und das Gute ist, dann hat sie auch gesagt, es war einfach ganz schlimm. Und das Krasse war, ich hatte wirklich 3 Tage danach, ich habe mich gefühlt wirklich wie im Folterkeller früher, glaube ich. Also, ich hatte keine blauen Flecken oder so, aber ich konnte mich nicht bewegen. Ich bin am nächsten Tag klettern gegangen und es hat alles so sehr weh. Und es war alles so schlimm. Und ich dachte mir, wer bucht sowas denn? Dieser ganze Tag in der fucking Therme war völlig umsonst. Wo man denkt so, ja, man kommt da völlig entspannt raus. Aber nein, es war einfach, wir haben Geld bezahlt, um uns verprügeln zu lassen. Es ist wie, als hätte mir jemand dann gesagt, so, du machst jetzt hier MMA-Probetraining, hier, ich vermöbel dich jetzt eine Stunde und dann viel Spaß die Woche. Und mir kann jemand, und es ist ja auch noch wissenschaftlich quasi bewiesen, dass Massagen einfach Quatsch sind. Sie bringen ja quasi körperlich nicht mal was. Es ist ja einfach nur so ein Gefühlsding, wo man so denkt, ja, okay, jetzt fühle ich mich irgendwie schön und wenn man sich gut fühlt, dann geht's dem Körper auch besser, bla. Aber faktisch massiert er natürlich da nicht irgendwas raus. Was soll der da machen? Da ist nix. So. Und deswegen wurde ich einfach gefoltert und hatte die Nachwirkungen noch 3 Tage und werde nie wieder eine Massage machen. Und in einem halben Jahr erzähle ich dir, wie ich wieder eine Massage gemacht habe und gelitten habe. Wir wissen es alle.
Das ist dieser Fehler, aus dem man einfach nie lernt.
Absolut.
Weil man vergisst den Schmerz. Das ist das Problem mit Schmerz. Man vergisst den Schmerz.
Ja. Und man denkt immer noch so, ja, das machen ja viele. Das wird ja, also dass man wirklich dann so Teil dieses Konsumopfertums ist, dass man denkt so, hä, wenn das alle machen oder wenn das viele machen, dann muss das ja gesund sein, das muss ja gut sein. Ich bin das Problem und ich muss es nur häufig genug machen, dann wird es schon gut. Und schon sind wir wieder bei Influencer XY verkauft dir Mittelchen XY, weil er sagt, das ist voll geil, das ist das neue Ding, das machen alle, macht das jetzt auch. Und dann denke ich auch, ich muss es machen. Und das ist alles Quatsch, alles Quatsch.
Es ist alles Quatsch, es ist alles Quatsch. Wirf dein Cold Plunge Becken aufs Fenster, das ist alles Quatsch. Alles Quatsch.
Und dann hatte ich noch einen letzten Gedanken noch, wenn du noch die 5 Minuten hast.
Ja, ja, ja,
sie. Noch einen Konsumgedanken, auch passt jetzt gerade dazu, weil es mir eingefallen ist. Ich bin mit Chiara durch Sülz nochmal gelaufen letztens. Da sind immer so süße kleine Lädchen auch so, ne, wo man so denkt, ach, da gibt sich irgendwer total viel Mühe, so Boho-Style, alles, ne, pastellig irgendwie, Glasstrohhalme und whatever. So, du weißt was, also Schee-mäßig auch so ein bisschen.
Weißt 100%,
du, ja. Du weißt genau, was für Laden ich meine. Und da bin ich vorbeigegangen und auf einmal hat es mich wieder Blitz getroffen. Und ich dachte so, wait. Gepaart mit der Information vor 1,5 Wochen, dass ich gesehen habe, dass die meistgedownloadete App in Europa Temu ist, einfach. Und nicht ChatGPT oder TikTok oder sonst irgendwas, sondern fucking Temu ist. Dachte ich nochmal so, also ich habe mich sehr clever gefühlt in dem Moment, aber ich sehe ein, dass es natürlich Quatsch ist, weil man das natürlich weiß, aber so bewusst ist der Gedanke oft nicht. Dass man denkt so, was machen so ganzen Modelabel, was machen solche Läden und so? Die machen nichts an, also viele. Die blasen ja nicht diese Glasstrohhalme selber, sondern die kaufen vierfarbige Glasstrohhalme in China oder wo auch immer, packen da ihre wundervoll gestaltete Verpackung drum mit einem Label und geben diesen Glasstrohhalm auf einmal eine Seele, indem sie sagen, das sind die also vielleicht yep. Lügen sie sogar und sagen, sie sind handgefertigt, aber sagen wir, wenn sie nicht mal lügen, dann sagen sie, keine Ahnung, geben sie diesem Produkt einfach eine Storyline sozusagen und verkaufen das, was sie quasi für 50 Cent wahrscheinlich gekauft haben, wenn überhaupt,
ja,
für 8 Euro. Und man denkt so, das ist so verrückt, was für eine Marge in dem Produkt. Ich will mich gut fühlen, aber eigentlich unterstütze ich den Kauf von Crap, aber fühle mich dabei eigentlich besser und gut, weil ich denke, ich unterstütze aber in irgendeiner Form Nachhaltigkeit, weil es steht ja drauf und es sieht ja so aus und es ist ja toll. Und dann ist es ja nachher nichts anderes, als wenn diese komische KI-Werbung, die jetzt trendy war, wo ich dir von erzählt habe, mit diesen Ringen und keine Ahnung was, handgemachte Whatever-Shit und hier ist die KI-Story von irgendeiner Goldschmiedin, die nicht mehr lebt und keine Ahnung, den Laden verkaufen muss. Und wenn ich da einen Ring kaufe, ist es ja fast das Gleiche, wie wenn ich in so einem süßen, kleinen, liebevoll gestalteten Laden den Kram kaufe. Oder, um es noch weiter zu denken, wenn ich von den Flowseekers ein T-Shirt kaufe, so, ne? Dass man halt so denkt, ja, es ist ja auch nichts als Rohlinge irgendwo kaufen. Klar kann man bei den Rohlingen, gibt es verschiedene Qualität und kann man darauf achten, auf bestimmte Dinge und so weiter, ne? Aber eigentlich ist es nur, ich kaufe relativ günstig im Zweifel irgendwo ein Produkt, klatsche da meine Storyline drauf und das verkaufe ich als Produkte. Und das ist das, was ja den Alltag bestimmt. Und ich so, krass, das habe ich jetzt das erste Mal bewusst so für mich wahrgenommen.
Also, ich überlege gerade, was nicht aus China kommt. So.
Ja.
Also ich glaube, im Konsumentenbereich, also ich glaube, was sind so typische Konsumentenprodukte, also die, wenn man es Privatpersonen irgendwie kauft, die jetzt nicht Lebensmittel sind, die irgendwie aus Europa noch kommen. Da gab es auch ganz interessanterweise gab es auch mal so ein so TikTok-Aufschrei, so von wegen, was heißt überhaupt Made in Italy? Mhm. Wenn man da sich in so, also ja, keine Ahnung, ob das stimmt, aber so vom Prinzip her, wenn du ins Gesetz schaust, so was qualifiziert dich ein Produkt Made in Italy zum Beispiel oder Made in Portugal, also weil es ja halt, ne, das ist ja sowas aus unserer Bubble heraus, so, oh, Hand Made in Italy, dann ist es ja hier Portugal voll legit vor allem und so.
Viel in der Zeit,
oder Portugal, Gefühl, ja. Genau. Und auch da hast du halt oft das Szenario, da wird zum Beispiel eine Handtasche, was auch immer für ein Produkt, zu 90% fertig gemacht in China, dann wird es nach Italy geschippt und dann näht man so am Ende so einen Reißverschluss drauf und so, das ist das Made in Italy. Mhm. Also im Grunde genommen ist China also die Produktionsstätte für alles, was wir konsumieren. Egal, ob das das iPhone ist, egal, ob das jetzt, weiß ich nicht,
Sonnenbrille ist von
Ray-Ban, also alles, ja.
Ja, das fand ich spannend. Ja. Also, und dann habe ich mich erwischt, wie ich dachte, also, ich glaube, na klar, gibt es immer wieder Ausnahmen im Sinne von, dann gibt es halt wirklich den Goldschmied in Deutschland oder dann gibt es halt die Glasbläserei und so weiter und so fort. Aber das sind halt nicht die Strohhalme, die du in den wunderschönen kuratierten Läden auf der Ehrenstraße oder in der Schildergasse findest. Ja. Muss man sich halt irgendwie dann bewusst machen. Und auf einmal war ich geheilt vom Konsum. Jetzt muss wieder diese ruhige Musik kommen und Anime-Videos im Hintergrund.
Aber wie nein, Max Pelzer damals sagte, Konsum ist eine Krankheit, die wir heilen müssen.
Naja, das
fand ich das eine Tugend.
Das fand ich einfach nochmal spannend, wo ich dann auch so dachte, wer bin ich, der dann irgendwie verurteilt, wenn jemand den Rohling quasi bei Temu oder so bestellt, wo man dann sagen würde, ja, das ist ja super asozial, also im Zweifel dann so super vergünstigte Quatschprodukte auf Temu zu kaufen. Wenn das dann nicht im Zweifel, also das ist jetzt eine gewagte These, wo ich dich nicht überprüfen kann, also nicht überprüft habe, so, ne? Aber wenn es im Zweifel dann ein Szenario gibt, wo das nachhaltiger ist, weil das einfach quasi aus dem Warenhaus in China direkt zu mir gebracht wird, auch wenn das unter scheiß Bedingungen hergestellt wurde. Wenn ich aber dann im Zweifel den schönen Glasstrohhalm bohofiziert habe, in irgendeinem Laden kaufe, dann ist das quasi im Warenhaus in China hergestellt, aber nicht zu mir geschifft, sondern dahin geschippt, dann da nochmal irgendwo Papier von irgendwo, Tinte darauf gedruckt, dann wird das da nochmal verpackt, dann wird das da entladen, dann musst du da hinfahren, dann kaufst du es da, im Zweifel wird es nochmal zwischenverschickt irgendwo, damit es ein anderes Label kriegt, bla bla bla. Und dann wurde die innere verurteilende Stimme für so diese Temu-Downloads quasi auf einmal stiller und dachte, das ist ja spannend.
Ich hatte ein ähnliches Gespräch letztens, da sagte jemand so, ich fühle mich voll schlecht, ich habe mir Plastikbecher geholt, ne, diese To-Go-Plastikbecher, ja. So, und dann mache ich mir jeden Morgen mein Matcha-Latte mit bisschen Erdbeersirup, weil das gerade, und dann gehe ich damit zur Arbeit und das versüße mir den Tag, ich fühle mich geil, ich finde, ich feiere es total, so, aber so ein Plastikbecher, so, weil das, die werfe ich dann auch weg, so. Und dann die Besitzer, aber ich fühle mich so schlecht und kannst du eigentlich nicht bringen und bla, aber diese ganzen, ne, Thermobecher sind nicht das Gleiche, ist nicht das Gleiche, das Feeling ist anders. Mhm. Ich so, wen juckt's, mach's doch, freu dich einfach, YOLO. Ne, weil dieses, ne, das ist ja nicht nachhaltig und bla, ich glaube, gerade das, dem, was du beschrieben hast, ne, was ist nachhaltiger, ist es jetzt der Strohhalm dahin geliefert oder direkt bei Temu oder nicht? Ich glaube, spielt keine Rolle. Ich glaube, es spielt ja wirklich keine Rolle. Also, es macht keinen Unterschied. Und ich frage mich halt, wie lange das noch so, also wie lange quasi
Etsy noch existiert?
Nee, wie lange du quasi das aushalten kannst, so, ne? Auch so diese Fassade, die manche Menschen sich aufbauen, so nach dem Motto, ja, guck mal, ich mach das, ne, ich kaufe nicht bei Themen und kaufe das nicht und kaufe das nicht, weil es ja nicht nachhaltig ist. Und ich glaube, das ist so für 80% der Menschen schon längst das Thema ist durch.
Wahrscheinlich.
Und die haben sich damit abgefunden, dass eben Temu. Und das, sonst wirst du nicht in den App Store Charts auf Platz 1 sein. Also anders kann ich es mir nicht erklären. Und ich glaube, auch wenn Menschen noch so drüber reden, so nach dem Motto, wie das eine Gespräch, was ich gerade zitiert habe, dieses ja, und ich fühle mich so schlecht, aber du tust es trotzdem und die anderen tun es auch und alle tun es. Und daher, ich glaube, es ist nur in dieser zwischenmenschlichen, in der Konversation noch dieses Vorgeschobene, dieses Ich muss mich erklären-Ding. Aber wenn du auf das faktische Handeln guckst, macht es halt eh jeder.
Und ja, meinst du, Leute,
also, Starbucks-Becher rumlaufen. Das ist.
Das weiß ich nicht so ganz. Also ja, da bin ich so ein bisschen hergerissen, was so nicht im Sinne von, also ich bin da ganz bei dir bei so Klamotten und all so ein Kram. Aber jetzt denke ich gerade wirklich an so reusable Shit. Also weil klar, ne, da ist auch immer so das Ding mit, wenn du diesen, angenommen, du holst dir so einen Recap für deinen Kaffee oder so, dann ist immer die Frage, wie viel nutzt du den wirklich? Weil der ja dann erst ab der, keine Ahnung, 100. Nutzung ist er dann wirklich nachhaltiger als dieser Pappbecher, so im Zweifel, weil sonst der Produktionsaufwand größer ist. Also, ne, ist jetzt ein Beispiel, aber ich weiß, was ich meine, so ein bisschen in die Richtung, ne? Und da frage ich mich dann, ob, wenn du das quasi weniger konsumierst, diese Einweg-Pappbecher sozusagen, ne, jetzt ein Beispiel, die Industrie nicht trotzdem darauf in irgendeiner Form reagiert, also ob es einfach so viele machen, dass es wirklich keinen Ausschlag gibt. Aber ich habe das Gefühl, dass da die Gesellschaft bei manchen Bereichen schon irgendwie den Punkt gesetzt hat, so nach dem Motto, ja, das ist wirklich unnötig in irgendeiner Form. So, aber in anderen Bereichen auch eben gar nicht. In anderen Bereichen entwickeln wir uns in eine ganz andere Richtung. Deswegen, zum Beispiel habe ich erzählt, als wir in Amerika damals waren und einfach geschnittene Kartoffeln und geschnittene Äpfel einfach in Plastik verpackt sind, wo du denkst so,
ja,
das ist doch genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich gerade lernen, was nicht so geil ist für die Umwelt, so, ne? Aber juckt halt dann manche Bereiche auch irgendwie nicht. Und dann ist natürlich immer, ne, das ist ja immer was, worüber man sich streitet. Ich glaube, das ganz unabhängig, ne, was natürlich keinen großen Sinn macht, ist immer dieses Judgen und Verurteilen und guck mich an, ich mach das, ne? Da sind wir uns total einig, das ist einfach Quatsch. So, aber zumindest diese Rechnung mal anzustellen für sich und dann zwischendurch mal zu überlegen, okay, ich habe es gerade im Bio mit meinem Bio-LK, deswegen muss ich gerade drüber nachdenken, so ökologischer Fußabdruck und so. Wo man dann sagen kann, okay, wo tut es mir in meinem Bereich denn nicht weh? Wo mache ich das? So ein bisschen wie Diät. So, ich weiß, es ist gesünder im Zweifel, mit das nicht zu essen, als das zu machen. Und allein wenn ich schon drüber nachdenke, mache ich vielleicht schon ein paar Sachen ein bisschen besser sozusagen. Und das ist dann auch in Ordnung. Und da finde ich, und das ist eben der wichtige Schritt, glaube ich, dann zu sagen, okay, ich mache da meinen Matcha-Latte-Dingsbums und das ist auch, da muss sich keiner für schlecht fühlen. Aber allein, dass du darüber nachdenkst und im Zweifel dadurch in einem anderen Bereich vielleicht dann mal das Auto stehen lässt und mal das Fahrrad nimmst oder keine Ahnung was, dadurch tust du dann vielleicht doch irgendwie einen kleinen Beitrag. Und wenn das halt viele machen, bla bla bla, ne, ist immer der Gedanke. So, aber gleichzeitig kommen dann so Nachrichten wie, keine Ahnung, irgendein russischer Oligarch der verbraucht im Jahr 23 Tonnen CO2 und der Durchschnittsbürger in Deutschland ist irgendwie 7. Dann denkst du so, ja, wie wichtig ist jetzt der Plastikbecher Matcha Latte? Und dann erwischst du dich halt immer wieder bei diesen Gedanken und dann bist du immer so, und dann bist du,
Um am Anfang zurückzukommen, meine These ist halt, dass eben sobald der Konkurrenzdruck im AI-Land so groß wird, dass du quasi nur noch über Energiemengen in, weiß ich nicht, in solchen großen Mengen sprichst, dass eigentlich jeder nur noch nach jeder Energiequelle irgendwie lechzt, sagt, ich muss das irgendwie noch anzapfen. Ich glaube, spätestens da bricht das Konstrukt und wird man meinen Geschehscheiß drauf, so, ich muss nachziehen. Mhm. Und das sogar auf Individualebene, dass man sagt, so, scheiße, Mann, fuck, ich muss jetzt, ich gib mir Strom, egal woher, mehr. So, das ist mein Gefühl. Ja. Deswegen ist das für mich, glaube ich, so, gerade das Thebo so ein bisschen, wie sagt man, so der, der Wellensittich in der Mine. Mhm. So Thebo, okay. Mhm. Ja. Jetzt, aber wer weiß, ist nur so eine, you know, wenn ich jetzt wetten müsste, wäre das mein Wetteinsatz dafür. Ja, mit guten Quoten wahrscheinlich, weil wahrscheinlich viele nicht mit wetten würden und sagen, nee, du hast so recht.
Ja, vielleicht, wahrscheinlich. Ich überlege gerade, sollen wir so ein bisschen noch 10 Minuten Trump in nächste Woche verlagern oder jetzt?
Genau, jetzt. Also wenn du Bock hast, können wir jetzt machen.
Ich habe nur mich gefragt, weil wir hatten ja immer so ein bisschen zwischendurch darüber gesprochen. Ich weiß nicht, es war so off und on Podcast. Aber so nach dem Motto, ne, es wird sich nachher so ein bisschen dann messen an Staatsverschuldung, bla bla bla. Und jetzt ist ja so ein bisschen, wir haben jetzt ja gefühlt so 1,5 Monate, 2 Monate so ein bisschen nicht mehr darüber gequatscht, großartig.
Ja.
Und jetzt gerade, also was ich jetzt gerade so wahrnehme, ist im Zweifel, nur um es mal kurz so darzulegen, keine Ahnung, ne, wir haben es kommen Polls raus mit irgendwie die Zustimmung sinkt irgendwie immer weiter für Trump. Wir haben diese Militärparadenbilder, wo man sich fragt, naja, wie sinnvoll ist jetzt diese Militärparade quasi, ne? Ob die jetzt stattgefunden hätte oder zum Geburtstag, ist ja scheißegal. Aber die Frage ist, wir sparen auf der einen Seite irgendwie, wollen wir Geld sparen und ordnen die alles unter und machen Dodge und keine Ahnung was. Und gleichzeitig geben wir irgendwie fast 100 Millionen für diese Militärparade quasi aus. Dann gleichzeitig haben wir dieses, okay, Elon Musk, Trump, ein Tag Beef, am nächsten Tag ist auch schon wieder, hat man gemerkt, ja, ist auch irgendwie wieder heißer gekocht, als es gegessen wurde im Zweifel. Und dann kommt die Bromance irgendwie, also falsches Wort, aber dann ist es irgendwie wieder so ein bisschen egal, ist irgendwie wieder alles in Ordnung. Aber gleichzeitig bleibt da zum Beispiel, finde ich, für mich so ein bisschen hängen, dieses Ding von Musk mit Trump ist in den Epstein-Files, wo man so sagen kann, spannend, das ist vielleicht so, wo ich dann jetzt mich frage, ob da nicht langsam auch dann im Zweifel so die Podcasts, die du zwischendurch mal zitiert hast, weil wir haben am Anfang, bevor Trump gewählt wurde, so ein bisschen darüber gesprochen, okay, was erhoffen sich die Amerikaner von Trump? Mhm. Und dann hieß es immer so, ja, okay, keine Kriege, also ne, das Kriegsargument war immer ein Riesenargument gegen die Demokraten sozusagen. Und dann wurde zwischendurch natürlich, also in dieser Schlammschlachten kam dann auch irgendwann so, ja, und die Demokraten sind alle in den Epstein-Files und so oder manche und ja, deswegen werden nicht veröffentlicht und so. Und dann frage ich mich, ob wir überhaupt noch in einer Welt leben, wo Trump jetzt daran irgendwie gemessen wird in irgendeiner Form, dass man sagen kann, naja gut, dieses ich ende den Krieg an Day One, passiert halt quasi nicht. Putin ist mein bester Freund, hat man schon gemerkt, ja, funktioniert alles irgendwie gar nicht so richtig. Dann hat man gemerkt, so sein Trade-Deals mit China und so weiter, da ist jetzt ein Deal zustande gekommen, aber nicht zwingend nur zu seinen Gunsten, also dieses Big Ballsige, wie man sich am Anfang hingestellt hat, hat man zwischendurch gemerkt, naja, China hat da schon auch ein bisschen Macht und es ist nicht alles so einfach, wie er das dargestellt hat. Gleichzeitig Epstein-Files, die Bilder waren ja vorher schon da und diese Feiern mit Mar-a-Lago, mit Epstein und so weiter und so fort und jetzt droppt das auch Musk, wo man sich so fragt, okay, ist das nicht auch was so für dieses republikanische Publikum immer so ein Ding war? Alle sind immer Pedos und keine Ahnung was. Die böse waren, war das immer so ein bisschen so ein Schlagwort. Und jetzt ist auf einmal, sagt jemand, der sehr nah an Trump war, okay, er ist in den Epstein-Files und so. Und da ist vielleicht so ein, vielleicht ist es so ein Pedo-Ding, whatever. Also auf jeden Fall ist da ein Case, den man irgendwie aufmachen könnte, sozusagen. Und wenn der jetzt auf demokratischer Seite gewesen wäre im Wahlkampf, wäre das natürlich alles ausgeschlachtet worden. Und ich habe trotzdem das Gefühl, dass es, klar, wir haben jetzt diese Proteste, diese No-King-Proteste, die natürlich, also die scheinbar, wie berichtet wurde jetzt, so mit die größten Proteste jemals quasi waren. Du hast dieses Anliegen mit dem demokratischen Gouverneur in Kalifornien, dieses Machtspiel im Sinne von, ich schicke die Nationalgarde rein, obwohl der Gouverneur sagt, Nee, und das gab es irgendwie in der Geschichte erst zwei, drei Mal und irgendwie ist es kein so geiler Move. Dann wird dieser Senator da irgendwie abgeführt unter nicht so geilen Bedingungen und so. Dass ich das Gefühl habe, so langsam kippt es auch öffentlich in irgendeiner Form, wo man vorher, ne, ich habe selber zu dir gesagt, so vor, keine Ahnung, zwei, drei Monaten, ich kann mir irgendwie kein Szenario mehr vorstellen, wo es nicht funktioniert, weil sie sich quasi so ihre Blase erschaffen haben, in der sie sich immer hinstellen können und sagen können, die anderen sind schuld, wir sind die Geilsten, alles ist scheißegal und der Kult wird folgen in irgendeiner Form. So, ne? Das ist alles jetzt meine Worte und ich, ne, bla.
Ja.
Ich habe so langsam das Gefühl, ne, kann natürlich immer sein, dass es auch nur Berichterstattung ist und gerade die gezielte mich erwischt und keine Ahnung was, dass es so ein bisschen wackeliger wird. Auch diese ganzen Demenz-Schlagzeilen und so dieses so, ne, Trump kriegt quasi gerade so ein bisschen die Schlagzeilen, wie Biden sie zwischendurch bekommen hat, was ja damals auch immer ein bisschen genutzt wurde. Immer mit dem Gedanken, ja, wie realistisch ist es hinter den Kulissen, man weiß es nicht, aber er verspricht sich dann irgendwie vor den Kameras und sagt, ja, Putin und Russland haben ja irgendwie 50 Millionen Menschen verloren damals im Zweiten Weltkrieg und so, vertut sich da in Dingen und so. Dass ich mich, und genau, und dieses Kriegsding eben noch, ne, um dieses Argument zu nehmen, so jetzt haben wir unabhängig davon, dass da Trump natürlich nicht erster Schuldner sozusagen dran ist an Israel, Gaza, Israel, Iran, Ukraine, Russland und so, aber man hat das Gefühl, jetzt ist Trump im Amt. Und naja, es hat sich weltpolitisch nicht entspannt, sondern eher hat es sich mehr angespannt. Jetzt kann man natürlich sagen, die Amerikaner denken sich vielleicht, ja cool, da sind wir aber nicht beteiligt. Aber so richtig rausgezogen haben sie sich ja trotzdem nicht. Ne? Diese Raketenlieferung an die Ukraine gab es ja trotzdem weiterhin in einer gewissen Form. Es ist mal on, mal off. Die Raketen wurden dann irgendwie nach Israel geliefert. Und also, es ist jetzt nicht so, als würde er dann doch am Ende sagen, ja, scheiß auf einfach alle Kriege. Die US hat da einfach gar nichts mit zu tun. Sondern irgendwie sind sie schon noch in irgendeiner gewissen Form drin und man hat das, also und mein Gefühl sagt so ein bisschen, dass dieses in meinen Augen schwache Amerika in einer gewissen Form das vielleicht auch im Zweifel erst so ein bisschen ermöglicht hat, ist jetzt vielleicht eine These, aber dass man dann vielleicht sagen könnte, okay, wenn Israel ein bisschen mehr, also oder ja, oder auch Iran und Gaza oder whatever, also eher Israel wahrscheinlich, wenn da noch mehr Beziehung sozusagen da wäre in irgendeiner Form, beziehungsweise der Druck gespürt werden würde, naja, wir unterstützen jetzt euch nicht bei allen Dingen, dass dann vielleicht das alles ein bisschen weniger radikal ablaufen würde, als wenn Trump das Trump-Gaza-KI-Video teilt und sagt, hey geil, wir machen jetzt Gaza zu dem Mar-a-Lago 2 oder whatever. Das ist so ein bisschen meine Beobachtung der letzten Monate. Kann aber, also, und jetzt wäre natürlich so ein bisschen dann die spannende Frage, was sagen die Podcasts sozusagen, was hat sich sozusagen da entwickelt auf dieser Tech-Ebene durch dieses Musk-Ding auch? Ist dann so ein bisschen so ein, wir müssen uns gerade so ein bisschen entscheiden oder ist es quasi gar nicht berücksichtigt sozusagen? Und resümiert man da so langsam und sagt, naja, irgendwie so richtig das Eintreffen tut's nicht? Oder ist man weiterhin auf dem Gedanken, naja, wir brauchen einfach noch zwei, drei Monate, bis diese ganzen Tech-Sachen funktionieren, bis die Deals klappen? Und bis die Staatsverschuldung geklappt hat. In Klammern, jetzt habe ich noch gar nicht über diese Big Beautiful Bill geredet, wo ich mir auch vorstellen könnte, dass die eben manchen aus diesen Tech-Wirtschaftsgedanken auch verschreckt haben, so ein bisschen wie Musk im Sinne von, okay, wir machen Dodge und Co. Jetzt wollen wir riesige Schulden aufnehmen und dann stimmen wir irgendwie dafür ab und manche Sachen sind da drin, die wir gut finden, manche aber auch nicht. Irgendwie so ein Riesenpaket und es ist irgendwie so ein bisschen strange. Wofür sind wir da eigentlich? Für manche Sachen ja, für manche nein. Irgendwie ist es ein uncooler Move, man weiß es nicht.
Ja.
Das ist so meine Beobachtung.
Was ich mitbekommen habe, ist, dass dass auf der einen Seite gab es einen relativ krassen Hype-Moment. Das war so diese Anfangsphase, wo relativ viele Investoren, Unternehmen gesagt haben: So, wir investieren jetzt in den USA, wir bauen Rechenzentren, wir bauen sonstiges, also weiß ich nicht, Fabriken teilweise, ne? Also auch die Saudis haben da relativ viel Geld quasi committed, ne? Und da hat man gemerkt, okay, da kommt vieles frisches Kapital ins Land und so weiter. Und das sind genau die Themen, die so ein bisschen dieser ganzen AI-Bubble auch so ein bisschen zugespielt haben, ne? Wir bauen jetzt hier unsere Fabriken, Rechenzentren und wir bauen Energiesektor aus. Also im Bereich Energie machen wir jetzt Erleichterungen und können sagen, wir können jetzt da neue Energiequellen anzapfen und so weiter und so fort. Das war so dieser Hype-Moment, wo alle gesagt haben, hey, das ist eigentlich genau geil, das ist richtig geil, wir kriegen Kapital und können unsere Unternehmen kapitalisieren, bla. Dann war auch dieser Riesenhype da rund um den Staatshaushalt. Und der Plan, der wurde von vielen, glaube ich, auch mitgetragen, ne, dieses Thema, wir haben hier so eine Dreifaltigkeit aus Zöllen, Steuerentlastung und einer Fiskalpolitik, die relativ sparsame driftet und halt eben halt Kosten, die unnötig sind, halt und rausstreicht. Und ich glaube, diese Honeymoon-Phase, die war eine Zeit lang da und ich glaube, spätestens jetzt mit dieser BBB, der Big Beautiful Bill, war das so plötzlich so ein Schlag ins Gesicht für die meisten, weil eben, und das war so, das auf der einen Seite wird argumentiert, naja, es gibt halt so bei dieser ganzen Senatsabstimmung gibt es halt so verschiedene Regelungen und jetzt war quasi so eine Art Zeitfenster geschaffen worden, wo man quasi als Republikaner only eine Bill durchballern kann. Und da wurde halt, und dann war auch klar, du kriegst halt jetzt nicht, also so das Argument, du kriegst halt nicht alles rein, du kannst nicht alles haben, sondern du musst hier gucken, dass du halt das, was du kriegst, mitnimmst. Und da waren so ein paar Punkte genannt, ne, so irgendwelche Steuererleichterungen und hier diese ganzen Wahlversprechen, hier keine Steuern auf Überstunden und Tipps und so weiter. Ganz viele andere Sachen waren drin, wo die gesagt haben, hey, voll gut. Und auf der anderen Seite war halt aber auch drin, dass das Thema Haushalt quasi eine Art Neuverschuldung und eine Kostenposition, wo man gesagt hat, ja, okay, alles, was rechnerisch irgendwie jetzt in die richtige Richtung ging, ob das jetzt Staatsausgaben waren im Sinne Doge, ob das jetzt irgendwie, weiß nicht, eben alles, was wir über die Zölle mit reinbekommen, so all das ist so.
Weil war das nicht sogar so, das sag ich mal, im Verhältnis nur, dass irgendwie Doge, sag ich mal, 2 bis 3 Milliarden, so hat man irgendwie gesagt, irgendwie, ne? Und diese Bill war irgendwie 1 Billion oder so, ne? Also so hat man so ein bisschen gesagt, ne?
Genau, und das Grundproblem, was du halt jetzt quasi zusätzlich noch hast, ist, dass du quasi so ein bisschen die, also Notenbank und halt eben die Regierung quasi so ein bisschen im Clinch zueinander stehen. Du hast halt eine ganz, ganz komische wirtschaftliche Situation, nämlich hast du halt kaum Arbeitslosigkeit, du hast relativ wenig Inflation im Moment und du hast einen relativ soliden Wachstumspfad und so weiter, was halt eben alles dafür spricht, zu sagen, naja, warum musstest du jetzt Zinsen senken? Es passt doch alles. Auf der anderen Seite hast du halt diese enorme bisherige Staatsverschuldung, die jetzt durch diese Bill auch noch größer wird, massiv größer wird und was du halt eben im Moment gar nicht gut steuern kannst, sind halt die langfristigen Zinsen, die halt weltweit gerade einfach quasi nach oben trennen. Und im Grunde genommen ist halt jetzt so ein bisschen die Hoffnung auch im Tech-Sektor verpufft, dass man sagt, okay, wir kriegen den Staatshaushalt stabilisiert, damit kriegen wir auch die Zinskurve stabilisiert und damit können wir auch das Zinsniveau im Land und alles quasi in trockene Tücher bringen und dann quasi auch, und wie soll ich sagen, einen vernünftigen Haushalt auf die Beine stellen. Und das ist jetzt quasi, das ist jetzt so in richtig weite Ferne gerückt. Und jetzt sagt man halt, na gut, selbst wenn in dieser BBB teilweise ein paar coole Dinge waren, die man jetzt aus dem Bereich irgendwie ganz gut findet, ne, hilft es halt unterm Strich nicht und man rennt trotzdem gerade, man fährt auf diesen Eisberg zu und es ist halt einfach fiskalpolitisch einfach eine Katastrophe. Und dann ist halt die Frage, ja gut, was machen wir denn dann jetzt? Ne?
Also, was haben wir dadurch gewonnen auch so ein bisschen wahrscheinlich? Ne? Jetzt haben wir diesen ganzen Stress gehabt, haben uns irgendwie dann im Zweifel mit Leuten angelegt und haben gar nicht mehr so viel, also wo man ja immer gesagt hat, dass wo jetzt ne, für mich immer das Argument war, um mich sozusagen stillzuhalten, war quasi, naja, warte ab, das lohnt sich alles, quasi, das hat den größeren Sinn, weil sozusagen. Ne? Ja, und jetzt verstehe ich halt, wenn man dann sagt, naja, musst du jetzt da irgendwelche American Health Sachen irgendwie stoppen und damit deinen Einfluss irgendwie in dritte Weltländern quasi verringern, wenn du dann eh weißt, naja, eigentlich bringt das nichts, eigentlich ist es ein Fliegenschiss an dem Geld sozusagen. Das ist das, was ich dann so ein bisschen, ja, wo ich jetzt verstehe, wo ich sagen würde, ja, es ist dann irgendwie, hat das von Anfang an dann irgendwie nicht so funktioniert scheinbar.
Ja, es ist, ich glaube, das habe ich damals beim Podcast gesagt, der Plan geht halt nur dann auf, wenn alle am selben Strang ziehen. Und jetzt hast du quasi den entscheidenden Strang, nämlich eben den Haushalt und Senat, den hast du halt nicht dazu bekommen, quasi, die haben die nicht in die Spur bekommen. Also es ist einfach, man hat quasi einfach weitergemacht wie bisher mit allen Sachen. Klar, man hat, also wenn du jetzt nur sagst, okay, wie hat sich Spending verändert? Ja, man hat bei Health ein bisschen was rausgecancelt, man hat da vielleicht irgendwelche Sachen rausgecancelt. Ja, alles gut, die einen Interessensgruppen weinen, die anderen freuen sich so, also ne,
egal wer, mal die,
ja. Ja, genau, es wechselt sich dann ab, aber im Grunde genommen so, das Gesamtbild ist halt nicht gerade gerückt worden und deswegen ist es so ein bisschen, ja okay, selbst wenn Doge jetzt 10-mal so erfolgreich ist, wie man angenommen hätte, so, was schon unrealistisch des Todes ist, Selbst wenn die Zölle so gut durchverhandelt werden mit der ganzen Welt, dass man da super viel mehr Einnahmen hat, hilft es dir ja trotzdem nicht, die Zinslast in den Griff zu kriegen und dann quasi, also es sieht halt aktuell nicht danach, also der Kapitalmarkt glaubt, wenn du jetzt die Spreads nimmst und die Kreditausfallversicherung, der glaubt halt jetzt nicht daran, dass die USA in die Kurve kriegt. Und jetzt kann man nur sagen, naja, aber wie ist das denn relativ gesehen zu allen anderen Ländern? Und global guckst du jetzt drauf und sagst, ja gut, im Grunde genommen hat jedes Land dieses Problem, die einen mehr und die anderen weniger. Und man hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass die USA quasi vielleicht dann so ein bisschen als Vorbildfunktion agiert und alle anderen auch so ein bisschen zu einer vernünftigen Fiskalpolitik treibt. Aber jetzt aktuell sieht es überhaupt nicht danach aus. Und daher, was heißt das Umkehrschluss? Naja, das heißt im Grunde genommen nur, dass die Zinslast höher wird für alle. Was macht man bei hoher Zinslast? Naja, man versucht die Zinslast halt irgendwie quasi schleichend irgendwie zu verteilen und am Ende des Tages heißt das Inflation. Und was heißt Inflation? Das heißt eine Geldentwertung. Das ist also im Grunde genommen muss jetzt einfach gucken, also muss jeder für sich selber gucken, was bedeutet das für die nächsten 20, 30 Jahre meines Lebens und ich glaube, die Antwort, ich packe alles auf mein Sparbuch und hoffe aufs Beste, ist wahrscheinlich nicht die beste Strategie in so einem Umfeld, egal in welchem Land man sich jetzt aktuell befindet. Und die USA ist jetzt halt leider nicht der Hoffnungsträger, wie es vielleicht vor einem Monat oder zwei noch aussah, bevor dieses Gesetz da irgendwie durch den Senat gewunken wurde.
Ja, wird denn diese weichen Faktoren sozusagen, werden die überhaupt diskutiert dann in den Blasen so ein bisschen? Also weil das ist ja, was ich meinte, was ich eben so spannend fand, ne? Im Wahlkampf war das ja ein ganz treibendes Instrument mit kein Krieg und zum Beispiel jetzt, ne, weil es gerade aktuell ist, diese Epstein-Files sozusagen.
Ja.
Oder sind die Leute, die vorher schon, also wie wir es auch mal gesagt haben, ne, weil das Land so gespalten ist, die Leute, die quasi an die Republikaner oder an Trump oder wie auch immer glauben, für die ist das weiterhin einfach nicht relevant, weil das nie ein, ich messe jemanden jetzt an Fakten, die er mir verspricht, war, sondern ein, ich glaube an die größere Idee, das Land wieder in den Griff kriegen und diese ganzen Steps dahin sind vorher schon egal gewesen und sind es jetzt weiterhin so, oder? Also man sieht natürlich an den Protesten, dass es nicht für alle so ist und so, ne, klar, aber ich meine jetzt so diese, ja, eher diese Blase sozusagen.
Ja, es ist interessant, weil ich glaube, du hast niemanden ich höre jetzt, ich habe jetzt drei Podcasts, die ich relativ regelmäßig höre. Das eine ist so ein reiner Venture Capitalist Podcast, das andere ist so ein bisschen gemischt, also auch so Wirtschaftsmenschen, das andere ist ein kompletter Tech-Podcast, eigentlich kaum was mit damit zu tun. Aber ich würde so weit gehen, vielleicht, also von 10 Personen, die jeweils so vertreten sind, gibt's einen tatsächlich, wo ich sagen würde, der ist so, der zieht das quasi, der ist immer in der Position, sagen, der verteidigt Trump immer, egal was es ist. Also ist der würde immer sagen, ja.
Dingsbum Sex oder so?
Ja, genau.
Weil der arbeitet.
Der ist ja auch Teil der Regierung.
Genau, also.
Genau. So, und selbst bei dem Podcast, da gibt's noch drei andere. Der eine ist quasi Anti-Trump, der findet Trump, der ist immer derjenige, der sagt, ne, aber das, ne, also das, was du alles gerade aufgezählt hast, repräsentiert der Typ dann halt immer. Und dann hast du eben noch zwei andere, der eine ist so ein bisschen mehr pro-Trump, der andere ist so ein bisschen, mir ist eigentlich alles egal, diese ganze, weißt du, das ist so ein Typ, der sagt zum Beispiel, mir ist bewusst, dass viel Korruption und viel Bullshit und ich sage, das interessiert mich alles nicht. Für mich ist ein Aspekt wichtig, nämlich die Staatshaushalt so, und alles andere ist das Gleiche. Ja, aber ich finde diese Position
ist ganz auch okay. Charmant. Das ist gar nicht, also ist gar nicht negativ gemeint, ne? Also
auf gar keinen Fall. Aber ich finde es halt insofern halt charmant, weil im Grunde genommen, so du kannst, also, das sagt er halt auch immer, Leute, worüber reden wir hier eigentlich? Ne? Du nimm halt die Demokraten, nimm die Republikaner und dann kannst du immer wieder genau die gleichen Sachen rauspicken, so nach dem Motto, der eine ist den Skandal verwickelt, das wird nie besser, das wird halt immer nur ein anderer Geschmack, den du außen, manchmal hast Vanille, manchmal Schoko, manchmal Erdbeer, manchmal Zitrone, aber es ist immer so ein Flavor von irgendwas. Und er sagt halt so, ich gucke auf die harten Fakten, das ist, was mich interessiert. Und dann hast du andere, die sagen halt so, also, oder anders gesagt, bis auf diesen David Sachs hast du halt eigentlich niemanden, der sagt, ich bin Fan von Trump in jeder Facette, sondern hast du immer so ein paar sagen, ja, das finde ich ganz gut, das finde ich ganz smart, da habe ich meine Probleme mit. Und so legt halt jeder seinen eigenen so Fokus, aber
ist da ein Switch zu beobachten? Das meine ich ja gerade, ne? Ist jetzt im letzten Monat da quasi, ist da irgendwas passiert oder ist das eigentlich
so gleich? Naja, der Switch, der ist halt so ein bisschen durch dieses Gesetz gekommen, wo halt auch Leute sagen, naja, entweder hätte er es quasi öffentlich verhindern müssen, dann sagen andere, naja, es wäre ein politischer Selbstmord gewesen. Hm. Und andere sagen, naja, da war wahrscheinlich viel im Hintergrund, das darf man auch nicht vergessen und so. Und versuchen das halt noch zu rationalisieren. Aber unterm Strich sagen, also kannst du schon raushören, so, oh shit, der Masterplan, der ist damit so ein bisschen ins Wanken geraten. Und die Frage ist halt, kann man das überhaupt noch retten? Hm. Oder ist es jetzt einfach Business as usual und wir rennen jetzt quasi die nächsten, weiß nicht, 10, 20 Jahre in irgendwelche Inflationsszenarien rein und dann so ist das halt quasi die Entschuldungsmechanik. Und das ist, glaube ich, so das, was am meisten gerade so geswitcht ist von sehr viel Euphorie und Hoffnung zu, na okay, scheiße. Das wäre der Moment gewesen, wo man hätte sagen können, okay, wenn die jetzt das auch noch durchziehen, dann steht der Plan. Dadurch, dass das jetzt eben nicht durchgezogen wurde, sagt man ja, naja, wir hatten alle kurz Hoffnung.
Ja, verstehe ich. Und ich hätte jetzt dann noch eben ergänzt, also aus meiner Perspektive, also das, wie gesagt, das finde ich spannend, dass das eben noch nicht so rauskommt. Das fände ich aber, glaube ich, wenn es jetzt mit Deutschland passieren würde, fände ich das nervig. So dieses, dass du halt dafür dann jetzt gerade quasi deine Stellung in der Welt einfach verlierst oder riskiert hast sozusagen. Weil selbst wenn man sagen könnte, von den harten Zahlen war diese Stellung eh nicht berechtigt in einer gewissen Form, weil diese hohe Staatsverschuldung sozusagen da ist, aber trotzdem war ja da immer ein anderes Verhältnis mit den Ländern sozusagen in einer gewissen Form. Und jetzt hast du dir quasi Europa irgendwie zum Feind gemacht, weil du die ganze Zeit sagst, die sind scheiße und Schmarotzer und sind keine Ahnung was. Und selbst wenn das quasi so war, konnte man, glaube ich, auf einer vorher diplomatischen Ebene vielleicht dann noch mehr irgendwie rausholen. Und das meine ich mit diesem ganzen Israel-Gaza-Iran-Gedöns und so weiter und so fort. Das ist aber rein gefühlsbasiert, dass diese Stimmung, die da quasi gerade so ein bisschen aus meiner Sicht eben von Europa, von Amerika so ein bisschen etabliert wurde, dieses, ich gucke auf mich und verrohe auch oder ich wie soll ich sagen, ich gebe den Anstand oder wie auch immer so ein bisschen auf, auch auf der offiziellen Ebene sozusagen und nach außen und dadurch sehe ich so ein bisschen Zwietracht und Missgunst und sage jetzt, okay, wer bietet mehr bei den Zöllen und dadurch bieten sich die gegenseitig aus und dieses Konkurrierende, das vielleicht eh immer schon herrschte sozusagen, das ist jetzt aber quasi auf der öffentlichen Bühne. Und ich glaube, dass, du hast irgendwie da, also wenn das jetzt so weitergeht, hast du irgendwie an zwei Ebenen verloren. Das heißt, du hast quasi viel riskiert und das eben auch noch verloren. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist vielleicht so eine Momentaufnahme und ist irgendwie alles scheißegal, so, ne, wie irgendwelche Proteste oder keine Ahnung was. Aber ja, ich in meiner Vorstellung hat das viel kaputt gemacht, weil du dann auch Leute, die quasi vorher nicht, also es gab ja ne, immer, zum Beispiel nehmen wir jetzt in Deutschland Linkspartei und so, ne, wo es immer hieß, ja, Russland sind eigentlich die Guten in der, also ne, also früher, ja, wie auch immer, Strenge und so, ne, die ja gesagt haben, so, ne, wir müssen, Amerika ist der Feind, wir müssen irgendwie Richtung Russland gucken. Habe ich das Gefühl, dass du mittlerweile in Europa halt da in der Bevölkerung sozusagen da auch was angerichtet hast, dass du da einfach an Ansehen verlierst und da zumindest auch Tourismuszahlen und so quasi dir kaputt machst. So, wenn ich jetzt schon, das ist natürlich total anekdotisch und so, ne, aber dass jetzt irgendwie zwei Lehrerinnen und Lehrer schon ihren Amerika-Urlaub gecancelt haben, weil sie keinen Bock haben, jetzt in Amerika zu fahren. Also nicht, weil sie Trump so scheiße finden, sondern jetzt gerade eher wegen den Protesten, weil die halt L.A. sich auch angucken wollten und so. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass das schon einen gewissen Ausmaß gibt sozusagen. Und wenn das quasi vielleicht sogar, ist vielleicht eher realistisch, quasi dann die Kosten sind, die zum Beispiel Dodge reingeholt hat, dann ist die Frage, hast du nachher nicht was getradet, was langfristig im Zweifel dir mehr schadet, als es dir irgendwie nützt? Und das könnte dann eben ein Problem sein. Aber das ist nur Gefühlsgelaber so ein bisschen. Ich kann es nicht untermauern mit Zahlen. Es ist einfach ich beobachte das bei mir ja selber, ohne jetzt ich bin der Letzte, der jetzt einen Amerika-Scheiße findet, so, sondern eher diese Art sozusagen doof findet. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eben viele Amerikaner auch ein bisschen abfuckt. So wie wenn ich jetzt immer denken würde, wenn zu uns immer noch alle Nazis sagen würden, so würde ich auch denken, boah, es fuck, irgendwann macht das was mit mir, irgendwann fuckt mich das einfach ab sozusagen. Und jetzt die Amerikaner die ganze Zeit nur für so was auch immer, also ne, Faschisten, ne, wenn du jetzt die ganze Zeit sagst, Amerika ist ein Königs, also ist jetzt hier ein faschistischer Staat und so weiter und so fort, der buddiert irgendwie rum mit Kim Jong-un und Putin und so weiter, ist die Frage, ob du da als Bewohner auch so mega Bock drauf hast irgendwann noch und wie lange du das quasi so ein bisschen akzeptierst oder ob du irgendwann sagst, ja, dann gehe ich halt so und dann hast du eben dein Wegziehen, wo wir immer hier sagen, ne, wenn du keinen Bock mehr auf das Land hast, dann gehst du halt im Zweifel oder dann wählst du anders oder wie auch immer. Aber das wird sich eben in mittelfristiger Zeit zeigen, weil wir sind jetzt gerade vierter, fünfter Monat irgendwie der Amtszeit oder so erst, ne? Und jetzt war zwei Monate Honeymoon, wie du gesagt hast, so ein bisschen, ne? Und jetzt ist so ein bisschen, oder drei Monate vielleicht, jetzt ist so ein bisschen erwachen und mal gucken, wie es so weitergeht.
Ja, mein Gefühl sagt mir, dass wenn man eins quasi so rauszieht, was jetzt schon passiert ist, ist, dass der Status quo von vielen, wie soll ich sagen, internationalen Beziehungen, internationalen Geflechten komplett aufgerüttelt wurde. Mhm. Und in gewisser Hinsicht vielleicht auch zu einem guten, vielleicht, also ich glaube, was so ein bisschen der Grundtenor war halt, also so in meiner Wahrnehmung war halt, wir hatten halt sehr, sehr viel bestehende, etablierte Strukturen international. Also kannst du diese ganzen internationalen Institutionen nehmen, ob es jetzt die WHO ist, die Weltbank und so, diese ganzen supranationalen quasi Deckel, die man überall draufgepackt hatte. Und das Gleiche gilt halt auch so für diplomatische Beziehungen, also in alle Richtungen. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall so ein extremes Erdbeben gab und quasi jetzt niemand mehr sagen kann, okay, kann ich eigentlich noch darauf vertrauen, dass ... Und worauf will ich hinaus? Und ich glaube halt, das macht es so spannend, finde ich, jetzt zu gucken, so ein bisschen so dieses Doge-Prinzip, wenn du halt alles mal hinterfragst, alles auf links drehst, was ist am Ende quasi, nachdem alles aufgerüttelt wurde, noch das, was irgendwie beständig ist und bleibt. Mhm. Und ohne jetzt inhaltlich auf die Sachen einzugehen, glaube ich, dass es immer ganz gut ist, wenn nach einer Zeit mal so ein bisschen alles nochmal aufgerüttelt wird. Also, weil ich eins als Erfahrung so mitgenommen habe, für mich ist das, wenn du, egal welche Organisation du hast, jedes Konstrukt, jeder alte Verein, jedes alte Unternehmen, ne, was halt irgendwie bei jahrzehntelang besteht, das verkrustet in der Regel und verliert halt so ein bisschen seinen Drive und seine Effizienz. Und ich glaube, aus der Perspektive würde ich sagen, ist das positiv, da mal so zu klopfen und zu gucken, so bringt uns das eigentlich nur was? Warum machen wir das eigentlich? Und ich glaube, das hättest du mit den Demokraten einfach nicht gehabt.
Das kann ich mir auch vorstellen.
Ja, und das ist das, was ich noch so als, vielleicht, wenn man sagt, wie kann man das ins Positive drehen und ins Positive betrachten, würde ich sagen, das ist vielleicht nicht verkehrt tatsächlich, das mal zu hinterfragen. Und was so dieses ganze Geopolitische angeht, die Frage ist halt, ne, also was ist besser? Ist es eine USA, die sich quasi ganz hart gegen Russland, China, Iran und so platziert und sagt, hey, wir machen euch fertig so? Oder ist es eine USA, die sagt, hey, so, wir ziehen unseren Moralbrille mal aus und wir machen jetzt einfach nur Business? So, was ist für die Weltpolitik irgendwie stabiler? Weiß ich nicht, ehrlich gesagt.
Das ist, glaube ich, das, was dieses,
das ist ja kein AB-Test. Du kannst dich parallel beides mal laufen lassen, gucken, wo es weniger Kriege gibt. Meine Hoffnung ist, dass es tatsächlich jetzt, vielleicht hoffentlich leben wir in dem Zeitstrahl, wo weniger passiert.
Ja, das wäre schön.
Das ist die Marvel-Hoffnung.
Ich bin in dem Zuge echt ganz froh über Deutschland einfach wieder so. Ne? Also, so sehr man sagen könnte, ne, man findet dieses Aufrütteln und so alles im Prinzip ganz gut. Ich glaube, gerade ist dieses Träge, und hab ich schon mal irgendwann gesagt, ne, dass ich das irgendwie gerade eigentlich ganz angenehm finde, wie Deutschland sich gerade verhält sozusagen, dass hier nicht so viel jetzt so, also durch diese Wahlperiode jetzt nicht so mega viel hinterfragt wird und so, weil das jetzt gerade so unbeschlingt sein soll, dass man auch im Zweifel erstmal gucken kann, wie funktioniert das eigentlich so, was Amerika erstmal testen und jetzt sehen wir, okay, was funktioniert und was funktioniert nicht, bevor jetzt alle schreien nach, wir müssen das auch so machen, naja, vielleicht auch nicht, vielleicht können wir auch gucken, das war eine gute Idee, dass sie da hatten, aber das haben sie da verkackt. Und das können wir da besser machen, indem wir das anders machen, weil wir sehen, die Folgen davon sind so und so und die wollen wir nicht und so. Das sind so das, wo ich da so ein bisschen Hoffnung noch draus ziehe. Und was ich immer noch ein bisschen crazy finde, auch wo ich auch hoffe, dass wir da so ein bisschen draus lernen, ist so ein bisschen manche Ämterbesetzung und so. Ich kriege das aus Bio immer so ein bisschen hier aus den Nachrichten mit, so, was Kennedy da alles immer sagt über Gesundheitssystem, was er da für crazy Shit erzählt zwischendurch und wo man denkt so, okay, also wenn das mein Gesundheitsminister ist, dann ist das spannend, wenn man diese Sichtweise dann im Zweifel hat und sagt, ne, wir gehen wieder zurück zu, lass die Leute doch einfach Pocken feiern und dann scheiß mal auf Impfstoffe und das ist alles so ein bisschen kacke und nicht checkt, also aus meiner Sicht dann eben nicht checkt, wie so Herdenimmunität funktioniert und dass das ein Problem ist, wenn du das aufgibst und auf einmal riesen Krankheiten wieder dir holen kannst, wenn du ein Problem hast und so. Und dass man da einfach so, ich kann jetzt seine Kompetenz nicht einschätzen, weil ich weiß nicht, was er vorher gemacht hat, aber ich habe es auch mitbekommen jetzt mit dem lustigen neuen Antiterror-Chef, dieser lustige 20-jährige oder 22-jährige Gärtner, der immer so genannt wurde, aber der hat irgendwie schon vorher natürlich irgendwelche Praktika und irgendwie so ein bisschen da sich durchgearbeitet hat. Aber wo ich, wo man ne, positiv immer sagen könnte, cool, wenn junge Leute mal da die Chance kriegen. Aber wo ich dann immer denke, vielleicht gibt es einfach manche Bereiche noch, wo ich mir vorstellen kann, wo es Sinn macht, da auf, ich weiß, auch wenn du diesen Begriff nicht mehr so magst, so, ne, auf Experten im Zweifel zu hören, wenn wir halt 10, also wenn wir 9 von 10 sozusagen Experten, ob es jetzt irgendwelche Veteranen sind, ob es irgendwelche Menschen sind, die sie Generäle sind und keine Ahnung was sind, die mir irgendwie sagen, das ist eine richtig schlechte Entscheidung, diesen Typ zu nehmen, ist es vielleicht auch nicht so verkehrt, manchmal auf die im Zweifel zu hören und bei aller Disruption, die man vielleicht auch ganz gut findet, so, ne? Weil grundsätzlich finde ich es ja auch cool, ne? Jungen Leuten irgendwie Chance zu geben. Und heißt ja noch lange nicht, dass es schlecht ist, so, dass der jetzt irgendwie Quatsch macht und so. Aber ich finde es immer, immer spannend, weil wenn dann verrückte Wege gegangen werden, so, dass man sagt, okay, ich weiß nicht, war der Verteidigungsminister, war doch jetzt irgendwie der Fox News Moderator oder sowas, ne? Der auch bei der Army war und so, ne? Aber dass man halt sagt, wen wollen wir auf diesen Posten haben? Und wir in Deutschland uns ja manchmal schon denken, wie kann der jetzt Agrarminister sein? Der hat doch gar keine Ahnung von irgendwas da. Und oft es sich auch eben zeigt so. Und ich fände es irgendwie ganz cool, wenn wir mehr Expertise in wichtigen Ämtern da hätten. Das ist so ein bisschen so ein Learning, das ich vielleicht noch für mich mitnehme.
Ja. Mein Takeaway aus dem Ganzen ist, und das ist so ein Kollektiv-Bug, glaube ich, egal welchem Modell du dir das anschaust, du hast viel zu viel Einflussnahme in vielen Ämtern, finde ich immer noch. Also wenn du zum Beispiel sagst, ne, warum, also wie kann es sein, dass so ein Kennedy sich hinstellt und dann so ein Quatsch verzapft? Dann ist die Frage, wieso gibt es überhaupt jemanden, der so viel in Anführungszeichen Macht ausüben kann? Ich glaube, das ist eher das Problem, was ich oft halt kritisieren würde an der Demokratie-Version, die wir jetzt gerade in Produktion quasi haben, egal in den USA oder in Deutschland, ist, das hat irgendwie diese Abhängigkeit dann doch zu einem Grad, wo du vielleicht sagen willst, vielleicht will ich das gar nicht so sehr in die Hand einer Person geben, vielleicht will ich das in Gesetzen so etabliert haben oder in so einem System so etabliert haben, dass eben quasi keine Rückschritte gemacht werden können in eine Richtung, die komplett dämlich wäre. Das ist für mich die spannende Erkenntnis, die ich versuche daraus zu ziehen, ist, okay, wo hast du quasi offensichtliche, noch so offene Flanken im System, wo du so ein bisschen zu sehr darauf spekulierst, ist die Person, der jetzt im Amt ist, irgendwie kompetent oder nicht? Also hast du einen Experten, der taugt oder nicht taugt, sondern eher, wie kann man ein System schaffen, wo du eben nicht davon abhängig bist, ob jetzt eine Person performt oder nicht, weil es dann doch so eine Art, du konzentrierst zu sehr auf eine Person, und wenn die dann nicht eben Scheiße baut, dann hast du ein Problem. Und das ist das, was ich, glaube ich, so ein bisschen immer wieder zeigt, ist, in manchen Bereichen ist das noch nicht so ausgewogen und
Das verstehe ich absolut. Das ist ja auch was man sich dann eben, weil wir ja auch häufig darüber gesprochen haben, was passiert, wenn dann Leute regieren, die wir jetzt beide vielleicht nicht so geil fänden in irgendeiner Form. So, wie kannst du eigentlich dich davor schützen? So, du kannst jetzt natürlich nicht sagen, du rufst jetzt den Gottesstaat aus und jetzt hast du den Kaiser und das verhindert das, indem der einfach Wahlen verhindert, sondern wie du kannst du das Grundgesetz und das Gesetz quasi so aufstellen, dass es einfach so ein bisschen fail-proof ist und dann nicht jemand alles mit dem Arsch einreißen kann, wenn er da einfach Bock drauf hat im Zweifel, so, weil genau, das finde ich einen total wichtigen Take dann im Zweifel. Unabhängig davon, weil das ist ja wieder sowas, das ist ja dann egal, von welcher Seite du her denkst sozusagen, wenn du dieses System so ein bisschen fail-proofer machst, dann kannst du ja nachher nicht vorwerfen, ja, das ist jetzt aber eine linke, rechte, was auch immer Sichtweise, sondern es ist ja einfach, okay, wir müssen im Zweifel gucken, dass wir uns die Dinge, die wir cool finden, kollektiv gerade bewahren können. Auch wenn dann irgendwie so eine Pseudomehrheit dann im Zweifel, also mit 30-35% irgendwann, was ja immer noch die Mehrheit wäre quasi, dann im Zweifel irgendwann mal Dinge entscheiden kann. Ja.
Exakt, ja. Das ist dieser alte Test, so wenn du ein System überlegst, dann musst du dich gut damit fühlen, wenn du es dann deinen Feinde überreichst quasi. Ja, wenn du damit dich nicht wohlfühlst, dass quasi dein Feind das System quasi dann bespielt, dann hast du das System nicht gut genug designt.
Ja. Um noch die letzte Minute voll zu machen, damit wir auf 2 Stunden kommen, ich habe noch eine letzte Sache als Takeaway für dich und für die Hörerinnen und Hörer. Es gibt bei, ich weiß nicht, ob es YouTube Shorts oder YouTube oder TikTok ist, gibt so Star Wars Vlogs. Hast du das schon gesehen? Mhm. Es gibt jetzt so Storm, ist von alles KI generiert, um wieder den Rahmen zu schließen. Und es ist quasi so ein Stormtrooper, der quasi in den Situationen vloggt und einfach quasi erzählt, wie er sich gerade so fühlt in den Star-Wars-Filmen quasi. Und es ist so gut gemacht, es sieht so gut aus und ist so cool. Und ich habe gestern auch ein Video gesehen von so Affen, die quasi so mittelalterliche Belagerungen durchführen. Das war so ein Affe, der so eine Rüstung anhat und der redet so in die Kamera und sagt so, ja, wir stürmen jetzt diesen Turm hier und das machen wir und so weiter und so fort. Das ist mega witzig und es ist so mega gut und einfach funny und Brainrot, nein, ist wenig an auszusetzen, glaube ich. Es ist einfach nur nettes Light Entertainment, ja, was man sich mal angucken kann, wo man auch wieder merkt, wie weit ist mittlerweile WO3 und kann da irgendwie 6 Minuten produzieren, die im Zweifel manche Kurzfilm-Oscar-Preise in naher Zukunft vielleicht besiegen können oder absagen können. So.
Ja, das ist schon crazy auf jeden Fall. Ja. Wenn man genug Credits hat.
Wahrscheinlich. Alrighty.
Alright.
Peace out.
Peace out. Bidu, bidu.